Detektor FM. Der Tag mit Rainer Maria Jilk.
Einen wunderschönen Nachmittag. Wir melden uns live aus Leipzig und ich bin richtig froh, heute hier zu sein. Es ist meine erste Radiosendung seit sehr, 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 sehr langer Zeit. Ich glaube, damals waren The Rasmus sogar noch aktuelle Band. Gibt es die überhaupt? Machen die noch irgendwas? Ich weiß es nicht. Wir haben sie auf jeden Fall nicht im Programm, soweit ich weiß. Gute Musik, gute Themen und das 3 Stunden. Ich freue mich. Hier ist Detektor FM mit mir. Motherfucker waren das gerade und weil ich ja vorhin gesagt habe, The Rasmus gibt's die überhaupt noch? Wir haben kurz, so wie sie sind hier bei Detektor FM, kurz recherchiert. Ja, sie gibt's noch, aber musikalisch auch schon seit 3 Jahren nichts Neues mehr gehört. Aber sie wünschen allen Frauen alles Gute zum Weltfrauentag. Das ist super, oder?
Wunderbar ist das.
Total geil. Sag mal, wir haben 3 Stunden Sendung vor uns. Ich bin gespannt, was wir da alles so drin haben. Vielleicht wollen wir ein paar Sachen anteasen mal kurz.
Genau, machen wir das doch einfach. Denn wir haben heute auch mehrere Studiogäste bei uns zu Gast.
Zum Glück.
Nämlich unter anderem Monty von Feine Sahne Fischfilet. Der wird später bei uns hier sein. Und mit ihm reden wir unter anderem über seine Beziehung zum Verfassungsschutz, aber auch über die derzeitige politische Lage in Deutschland und seine persönliche Einschätzung dazu.
Das ist nie verkehrt, möchte ich mal sagen.
Absolut richtig.
Außerdem ist Fat Tony später in der Sendung noch da. Mit dem können wir auch über das aktuelle Geschehen in der Parteienlandschaft sprechen. Da ist er ja auch ganz gut mit dabei. Außerdem über seine anstehende Tour. Ist mein absoluter Lieblingsrapper gerade im Moment. Und hat eine harte Zeit hinter sich. Er war nämlich auch im Stadttheater in Augsburg, hat dort gespielt. Er ist nämlich auch Schauspieler. Und ich komme ja aus Augsburg und ich weiß, das ist wirklich hart. Wie es ihm da gegangen ist die letzten Jahre, müssen wir auch mal fragen. Ne? Ein bisschen Kultur.
Ja, genau.
Und was noch?
Außerdem reden wir gleich und zwar schon in wenigen Minuten über das neue Gutachten des Generalanwalts vom Europäischen Gerichtshof. Dort geht es nämlich um die Störerhaftung von öffentlichen Einrichtungen, beispielsweise Cafés oder Restaurants. Denn gute Nachrichten, dieser Generalanwalt ist da der Ansicht, dass Störerhaftung in diesem Bereich abgeschafft werden sollte. Was heißt WLAN für alle? Und da wird es nämlich in wenigen Monaten ein Urteil geben und dieses Gutachten könnte schon mal die Richtung weisen.
Das finde ich sehr, sehr vernünftig. Klingt unsexy, ist aber ein wichtiges Thema und da müssen wir mal drüber sprechen. Und zwar, ja, in wenigen Minuten telefonieren wir da mal mit jemand, der sich gut auskennt. Vorher gibt es noch ein bisschen Musik und zwar mein absoluter Lieblingsact im Moment. Anderson Park, habe ich gesehen, Konzert war fett, noch viel zu klein. Bin mir sicher, demnächst die ganz großen Hallen, vielleicht irgendwann mal die Stadien, aber jetzt erstmal hier, Without You. Ja, das war jetzt natürlich gar nicht Anderson Park, das ist dem gepflegten Hörer natürlich aufgefallen. Anderson Park kommt jetzt, es war Islandis, ne? Mit Home. Ja, wir Globetrotter, wir kennen das, wenn wir mal wieder zum Shoppen nach New York oder London fliegen, zum Feiern nach Prag oder Bangkok jetten. Fast überall gibt's WLAN-Hotspots. An sich wäre das ja nichts Besonderes, wäre bei uns in Deutschland freies Internet an öffentlichen Orten nicht so selten. Hat nichts mit Neuland und so zu tun, das liegt an der sogenannten Störerhaftung. Bedeutet, wer sein WLAN frei zur Verfügung stellt, haftet für alles, was in diesem WLAN passiert. Und das gilt nicht nur für Privatpersonen, auch wer als Kaffeebesitzer seinen Gästen freies WLAN anbietet, der muss zahlen, wenn irgendjemand dann illegal Musik runterlädt zum Beispiel. Deswegen verzichten ja auch viele Bar- oder Kaffee-Hotelbesitzer einfach darauf, sowas anzubieten. Nun hat es einen wichtigen Weisungsstoß der EU gegeben. Ein Gutachten des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg kommt zu dem Schluss, dass Betreiber von öffentlichen Orten wie Cafés, Restaurants oder Geschäften eben nicht haftbar sein sollen. Was genau das bedeutet und welche Auswirkungen das auf die deutsche Rechtsprechung haben könnte, das frage ich Volker Tripp. Er ist politischer Geschäftsführer des Digitale Gesellschaft e.V. und kämpft schon seit Jahren für freie Netze. Hallo Volker.
Hallo.
Grüß dich. Sag mal, der Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofs, ich glaube, man spricht den Mathieu Spuna aus, hat gestern sein Gutachten zur Störerhaftung in Cafés, Bars oder Hotels vorgestellt. Was genau bedeutet dieses Gutachten?
Ja, das Gutachten bedeutet zunächst mal eigentlich noch nicht unmittelbar etwas, weil es ja noch keine gerichtliche Entscheidung darstellt. Aber wie du schon ganz richtig gesagt hast, es ist eine wichtige Richtungsentscheidung und es stellt eben eine Praxis in Frage, die hier in Deutschland seit vielen Jahren läuft, nämlich eigentlich seit dem Urteil des Bundesgerichtshofs, das man so als Sommer unseres Lebens bezeichnet, nämlich genau die Praxis, dass jemand, der anderen den Zugang zum Netz ermöglicht, plötzlich für Rechtsverletzungen haften soll, die er überhaupt gar nicht selber begangen hat, sondern die eben andere, nämlich die Nutzerinnen und Nutzer, begangen haben. Und genau dieser Praxis hat der Generalanwalt eine ganz klare Absage erteilt. Er hat also gesagt, wer einfach nur Daten durchleitet, wer sie nicht auswählt, wer die Nutzer nicht auswählt, wer diese Daten auch nicht verändert, sondern nur den Weg ins Internet für andere bereitet, der soll nicht haften, der soll auch nicht kostenpflichtig abgemahnt werden für Rechtsverletzungen, die Nutzerinnen und Nutzer begehen.
Mhm. Welche Auswirkungen könnte das dann jetzt auf die deutsche Rechtsprechung haben?
Also wenn der EuGH tatsächlich so entscheiden sollte, dann müsste sich hier in Deutschland eine ganze Menge ändern. Und zwar nicht nur die Rechtsprechung, sondern auch wohl die deutsche Rechtslage, die hier im Telemediengesetz festgeschrieben ist. Also zum einen wäre diese Rechtsprechung, die der Bundesgerichtshof bisher für solche WLAN-Betreiber aufgestellt hat, so überhaupt nicht mehr haltbar. Und auch das Telemediengesetz müsste hier geändert werden. Es müsste zum einen klargestellt werden, dass WLAN-Betreiber eigentlich haftungsrechtlich genauso behandelt werden wie große Access-Provider, also wie zum Beispiel die Telekom oder Vodafone. Mhm. Und zum anderen müsste eben auch klargestellt werden, dass diese Leute unter keinen Umständen für Rechtsverletzungen durch Nutzerinnen und Nutzer haften.
Mhm. Bisher beziehen sich das Gutachten und auch später vielleicht das Urteil nicht auf Privatpersonen. Wenn ich mir jetzt meinen WLAN mit einem Mitbewohner teile in der WG und der sich illegale Sachen runterlädt, dann muss ich im Notfall ja dafür haften. Wie hoch stehen denn die Chancen, dass sich das auch bald ändert?
Da steht eigentlich sehr gut. Die Tatsache, dass der Generalanwalt beim EuGH jetzt nur eine Aussage getroffen hat über WLANs, die durch Kaffeebesitzer oder Hotelbetreiber oder so betrieben werden, liegt einfach nur daran, dass die Person, um die es hier in diesem Rechtsstreit ging, nämlich Tobias McFadden, selber Veranstaltungstechniker ist und Einzelhändler für Veranstaltungstechnik. Und er eben sozusagen nebengewerblich dieses WLAN betrieben hat. Ja? Allerdings muss man sagen, es gibt auch auf europäischer Ebene einen Gleichbehandlungsgrundsatz, der eben sagt, dass wesentlich Gleiches gleich und wesentlich Ungleiches ungleich behandelt werden muss. Und ob man jetzt das als sozusagen Nebengeschäft betreibt oder ob man es als Privatperson betreibt, die eigentliche Dienstleistung, nämlich anderen den Weg ins Internet zu vermitteln, die bleibt ja genau gleich. Mhm. Insofern würde das wohl gegen den europäischen Gleichheitssatz verstoßen, wenn man jetzt hier eine Unterscheidung machen würde zwischen Privatpersonen und solchen nebengewerblichen Anbietern wie Tobias McFadden, der eben hier in diesem Fall gegenständig war.
In anderen europäischen Ländern ist man ja da nicht so streng mit öffentlichen Netzen. Warum tut man sich da in Deutschland mit offenen WLAN-Netzen so schwer?
Ja, das müsste man tatsächlich mal die konservative Politik fragen, denn dort befinden sich eigentlich die größten Widerstände. Wir haben ja selber schon im Jahr 2012 einen Gesetzentwurf vorgelegt, um diese Rechtslage zu ändern. Und dieser Gesetzentwurf wurde auch schon zweimal in den Bundestag eingebracht, einmal von der Linken und einmal von Grünen und Linken zusammen. Und er ist eigentlich immer an den Stimmen der Konservativen gescheitert. Insofern müsste man die mal fragen. Dort ist so die Befürchtung, dass ja ein solcher Internetzugang, den einfach irgendjemand über WLAN zur Verfügung stellt, der wäre so eine Art Einfallstor für anonyme Internetkriminalität. Das ist so auf konservative Seite die größte Angst, die da besteht. Ne? Man denkt halt, wenn die Leute anonym ins Internet können, dann machen sie da ja nur Unsinn, dann begehen sie nur Rechtsverletzungen, dann laden sie illegal Sachen runter und schmieden Terrorismuspläne und ähnliches. Das ist in der Tat wohl die größte Angst, die da besteht.
Und meinst du, dieses Gutachten könnte euch jetzt da auch unterstützen? Und vielleicht leichter durchbringen?
Ja, also mit Sicherheit. Denn also was ganz klar ist, auch von Seiten der Bundesregierung gibt es schon seit März vergangenen Jahres einen Gesetzentwurf, um das Telemediengesetz zu ändern. Der sieht halt eine ganze Menge Einschränkungen vor und Bedingungen, die erfüllt werden müssen, damit eben auch solche WLAN-Betreiber in den Genuss dieser Haftungsfreistellung kommen. Und diese Bedingungen, die in dem Gesetz drinstehen, die sind, wenn der EuGH so entscheidet, wie der Generalanwalt es vorschlägt, einfach nicht mehr aufrechtzuerhalten. Das heißt, dort müssten ganz substanzielle Änderungen rein, sodass am Ende eigentlich ein Gesetz rauskommt, was genauso aussieht wie der Entwurf, den wir halt schon im Jahr 2012 vorgelegt haben.
Mhm. Was glaubst du jetzt ganz realistisch mal noch abschließend eine Einschätzung, wie lange wird es noch dauern, bis wir dann freies WLAN und das auch noch rechtlich gestützt bekommen hier in Deutschland?
Na, also die nächste Verhandlungsrunde zwischen SPD und CDU über diesen Gesetzentwurf der Bundesregierung, die wird wohl so Mitte April stattfinden. Eine endgültige Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs werden wir im Mai bekommen. Das heißt, ich vermute mal, mit ein bisschen gutem Willen und Glück könnten wir im Sommer soweit sein, vielleicht im Herbst, dass dann tatsächlich dieses Gesetz europarechtskonform verabschiedet wird.
Ja, das ist ein sportlicher Zeitansatz, aber schauen wir mal, was passiert.
Na, es sind ja schon eine ganze Menge Gespräche vorher gelaufen und eigentlich ist klar, wo die Knackpunkte liegen. Und da der Gesetzgeber sich selber nicht aufraffen konnte, da jetzt einfach mal eine Gestaltungsentscheidung und eine Richtungsentscheidung zu treffen, lässt man es jetzt halt mal wieder die Rechtsprechung richten. Und die sagt jetzt dem Gesetzgeber quasi, wie er das zu machen hat, und darauf warten die eigentlich nur. Und insofern denke ich, es gibt eigentlich keine anderen Hürden mehr. Wenn wirklich der Wille da ist, hier in Deutschland freie Netze zu schaffen, na, dann sollte das innerhalb dieser Zeit auch zu machen sein.
Wo ein Wille ist, ist auch ein WLAN. Vielen herzlichen Dank. Wer als Café- oder Barbesitzer in Deutschland seinen Gästen freies WLAN zur Verfügung stellt, der haftet auch für deren illegale Aktivitäten im Netz. Ein Gutachten des Europäischen Gerichtshofs hat diese Praxis gestern abgelehnt. Über dieses Gutachten und die Zukunft freier WLAN-Netze in Deutschland habe ich mit Volker Tripp gesprochen. Vielen herzlichen Dank.
Gerne.
Detektor FM. Zurück zum Thema.
Wer ist bei mir? Hansen und Paul Höppner. Und das sind Brüder.
Zwillingsbrüder sogar.
Zwillingsbrüder. Man kann es im Radio natürlich nicht genau sehen, aber online wird es irgendwann mal auch Bildmaterial geben zum Anschauen von dieser großartigen Sendung. Und ihr seid nicht gewöhnliche Brüder, Zwillingsbrüder, sondern ihr seid, also ich kenne euch von einer Reise, die ihr getan habt, ihr seid über 13.000 Kilometer mit dem Fahrrad von Berlin nach Shanghai gefahren.
Ja.
Hammer. Wirklich, super Idee, habe ich auch schon oft vorher, aber mit meiner Schwester wäre das unmöglich. Da wäre schon von Berlin irgendwie nach Potsdam schwierig, aber ihr habt es gemacht. Warum eigentlich?
Naja, also tatsächlich ist einer der Beweggründe, es sind eigentlich verschiedene Gründe dafür. Es gibt immer den Grund, dass wir eigentlich ganz gerne zusammen Abenteuer erleben und ich sag mal, die steigern sich immer mehr im Laufe der Zeit. Und von den kleineren Radreisen, die wir vorher gemacht haben, sind wir dann irgendwann zu dem Extremsten gegangen, was wir bisher gemacht hatten, nämlich diese Strecke nach Shanghai zu radeln. Gleichzeitig ist es aber schon auch so, dass wir einfach gemerkt haben, dass wir uns über diese Abenteuer besser kennenlernen irgendwie. Also so ein bisschen kann man es, glaube ich, zusammenfassen, dass man in Situationen, in denen man zu zweit einfach noch nie war, die unvorhersehbar sind, die auch überraschend sind, anstrengend sind, sich selber von einer ganz anderen Seite kennenlernt, sich selber ganz anders verhält auch und dadurch halt auch den anderen irgendwie von der anderen Seite kennenlernen kann. Und das ist ein extremer Mehrwert, glaube ich, in unserer Beziehung auch. Wir haben jahrelang nicht viel miteinander zu tun gehabt und uns so eigentlich auch wieder ein bisschen angenähert, was schön ist. Also als Zwillinge
funktioniert auf jeden Fall, ja. Und nachdem das erste Projekt dann auch ein erfolgreiches Projekt war, wir also auch wirklich es geschafft haben, hat man Blut geleckt und wir versuchen das dann so alle 2-3 Jahre mal wieder, so ein bisschen Freizeit zwischendrin. Also Freizeit ist dann der normale Job in Berlin. Tut dann auch wieder ganz gut, aber so alle 2-3 Jahre gehen wir wieder los und versuchen unsere, sagen wir mal, Beziehung wieder auf einen neuen Stand zu bringen
und ein neues Extrem zu erforschen.
Genau. Ich muss ja sagen, ich habe damals die Doku gesehen, die lief unter anderem auf 1plus und läuft auch regelmäßig immer wieder. Wenn ihr das mal seht, zwei Menschen am Rande der Verzweiflung auf Fahrrädern in allen Extremen auf dem Weg nach Shanghai unbedingt anschauen. Ein Buch gibt's dazu auch. Ihr habt euch danach aber wirklich zusammengerauft und habt gesagt, wir machen jetzt nochmal was. Und es kam wieder jetzt ein neues Buch, gerade heute in die Läden. Und zwar 2 um die Welt in 80 Tagen ohne Geld.
Richtig.
Also ich habe das ja gesehen, wie ihr nach Shanghai unterwegs wart. Was hat euch denn bitte daran gereizt, nochmal eine Reise zu machen? Weil ihr wart schon an manchen Stellen, würde man sagen, hätte man es nicht damit gerechnet, dass ihr nochmal zusammen unterwegs seid.
Ja, also es stimmt schon, dass man sich krass in die Haare kriegt, aber es ist wirklich vielleicht schon wie eine Art Sucht auch ein bisschen. Also die Welt auf eine neue Art und Weise zu bereisen, man lernt die Welt auf eine neue Art kennen und das, wenn man das einmal gemacht hat, dann kann man damit irgendwie nicht mehr aufhören.
Ich glaube, oftmals ist es halt auch eigentlich so, dass es während der Reise nicht eigentlich in seltensten Fällen durchgehend Spaß macht. Ne? Also ich habe mich gerade heute mit meiner Mitbewohnerin nochmal unterhalten und die meinte, als ich zurückgekommen bin von der letzten Reise, hätte ich gesagt, boah, sowas mache ich nie wieder. Und jetzt, so ein paar Monate später, ja, ne, habe ich eigentlich schon wieder so viele schöne Erinnerungen, das Gefühl, da so unglaublich viel draus mitgenommen zu haben, dass ich eigentlich sagen würde, vielleicht jetzt nicht exakt das gleiche Projekt nochmal, aber sowas in die Richtung kommt durchaus nochmal in Frage. Weil ich glaube, so der langfristige Nutzen, nenne ich es jetzt mal, den man davon hat, der ist oft viel größer als das, was man so direkt danach im
Kopf hat. Man fühlt sich auch immer mehr wohl auf der Welt eigentlich. Also es ist so ein bisschen dieses...
Wo war denn jetzt übrigens alles bei der
Zeit? Also wir waren nicht in jedem Land, das darf man nicht missverstehen. Also einmal um die Welt haben wir eigentlich wortwörtlich genommen, horizontal einmal rum und sind dann durch Europa nach Lissabon, über Kanada, nach Japan, China, Laos, Thailand, Malaysia, Indien, Kirgisistan, Kasachstan, Russland, das Baltikum, Polen und Deutschland wieder. Also,
was war jetzt eigentlich das Schwierigste an der Reise, das alles in 80 Tagen zu schaffen oder das ohne Geld?
Es war eigentlich, also ich würde sagen, dass ohne Geld das Schwierige war, in der Kombination mit 80 Tagen natürlich. Also wenn man ohne Geld losgeht, man hat endlos viel Zeit, dann ist es Work and Travel eigentlich. Mhm. Wenn man noch ein Zeitlimit dazu setzt, dann wird's ab dem Moment wird's spannend, weil man eigentlich dieses Battle hat zwischen, ich muss Geld verdienen, um weiterzukommen, Geld verdienen kostet aber Zeit, oder ich gehe weiter ohne Geld, bin dann dadurch aber langsamer unterwegs, weil man dann eben nicht mit dem Flugzeug fliegen kann oder mit dem Zug oder sich ein Taxi nehmen kann oder sonst was. Das heißt, das ist immer so eine Abwägung gewesen. Mhm. Deswegen spielen eigentlich beide Faktoren eine große Rolle bei der Reise.
Mhm. Und wie hat es hingehauen mit dem Geld?
Eigentlich ganz gut. Also ich glaube, so die erste Strecke bis nach Vancouver im ganz im Westen von Kanada hatten wir irgendwie fast das Gefühl, dass Abenteuer, was wir uns vorgenommen hatten, gar kein Abenteuer ist, weil wir so unglaublich einfach, so reich beschenkt worden sind die ganze Zeit in Kanada und überall mitgenommen und zum Essen eingeladen. Also wir haben eigentlich ohne viel zu tun, sind wir einmal quer durch Kanada getrennt und haben jeden Tag sowohl Mitfahrgelegenheiten gekriegt, als auch noch von jedem von denen dann irgendwie Geld geschenkt bekommen.
Und ein Abendessen.
Und ein Abendessen dazu. Und also es war schon fast ein bisschen langweilig irgendwie. Ne? Also da haben wir uns Sorgen gemacht, ob das Ganze überhaupt noch ein bisschen spannender wird.
Aber das war erst der Anfang.
Das war erst der Anfang. Es ging dann mit dem Wechsel zwischen den Kulturen, sage ich mal, von den westlichen Kulturen hin zu den fernöstlichen los, dass man erstmal einen richtigen Kulturschock hatte auch und sich erstmal dran gewöhnen musste wieder. Eigentlich fast wie ein Neuanfang war das, weil man überhaupt nicht mehr wusste, wie man jetzt auf der Straße an sein Geld kommen soll, wie man mit den Leuten redet, ob die das Projekt überhaupt spannend finden oder nicht. Und dazu kam dann absolute Hitze und Übermüdung und langsam war man auch ein bisschen ausgepowert, weil man einfach ständig auf Achse ist und immer unterwegs. Und da wurde es dann richtig anstrengend und lief auch mal eine Zeit lang etwas zäh. Und da war sicherlich öfters mal der Gedanke dran, auch einfach aufzugeben und dieses ganze Projekt einfach mal ja, in den Wind zu schießen. Aber
das ist euer Spannungsbogen auch. Ne?
Ja,
das
genau.
Ist, das irgendwann kommst du an
diesen gemerkt, Punkt, wie der sich aufgebaut hat?
Wo praktisch nichts mehr geht, aber dann kommt irgendwo.
Aber das Schöne ist, dass man dann auch immer denkt, das war's jetzt mit dem Spannungsbogen, aber dann kommt danach nochmal einer, der noch spannender wird.
Was würdet ihr sagen, war bei der letzten Reise war ja Moskau ein persönliches Highlight für euch. Was ist es dieses Mal gewesen?
Ja, also das persönliche Highlight an Städten, würde ich sagen, war, glaube ich, tatsächlich gar nicht so weit weg von zu Hause, nämlich Lissabon.
Ja.
Das ist wirklich eine Stadt, in die ich mich verliebt habe da. Das ist unglaublich nette Menschen, wahnsinnig schöne Stadt. Und also die Locals, die da leben, auch einfach sowas von freundlich und nett auch zu Leuten, zu Touristen eigentlich. Mhm. Das, glaube ich, nicht zu vergleichen ist mit irgendeiner Stadt, die ich so kennengelernt habe bisher. Ansonsten würde ich sagen, ist sicherlich Neu-Delhi ein absolutes Highlight gewesen.
Aber das muss man mögen. Also es ist, ja. Es gibt die Leute, die hassen Indien, es gibt die Leute, die lieben Indien und ich kann ganz gut verstehen, woran es liegt, weil man muss wirklich sich auf eine andere Kultur einlassen können und damit umgehen können, glaube ich, um es zu lieben. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was bei mir zurückgeblieben ist. Ich habe auf jeden Fall in Neu-Delhi kennengelernt, was sehr arm ist und auf der anderen Seite auch sehr hilfsbereit, aber natürlich lernt man vielleicht, wenn man da als, sagen wir mal, zahlungskräftiger Tourist unterwegs ist, Neu-Delhi auf eine andere Seite kennen. Vielleicht wird man dann auch noch mehr über den Tisch gezogen von den Einheimischen oder sonst irgendwas. Ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall ein krasses
Pflaster. Eine der spannendsten Städte auf jeden Fall.
Wie kam das da so an, dass ihr kein Geld habt, um zu reisen und euer Geld irgendwie besorgen musstet?
Hat man uns einfach nicht geglaubt, weil wir sind ja natürlich auch mit Kameraausrüstung rumgerannt, um das Ganze zu dokumentieren. Und wenn du dann da mit einer, was weiß ich, Panasonic-Kamera stehst und die selber filmst und dann behauptest, du hast kein Geld, dann sind die Leute da etwas skeptisch aus verständlichen Gründen.
Ja.
Witzigerweise war es dann so, dass wir eigentlich in Neu-Delhi schon fast aufgeben wollten, aus moralischen Zweifeln, weil wir gemerkt haben, dass es nicht korrekt ist, die bettelnden Leute, die arme Mutter mit ihrem Kind auf dem Arm abzuweisen und zu sagen, nee, sorry, wir haben kein Geld. Obwohl es eigentlich gar nicht stimmt. Wir haben ja, wenn wir zu Hause sind, hätten wir rein theoretisch das Geld, um diesen Leuten wenigstens ein bisschen zu helfen. Und da haben wir dann die moralischen Zweifel gehabt, ist es richtig, hier in Indien auf der Straße zu versuchen, Geld zu verdienen und eigentlich den Leuten nicht zu helfen, obwohl man ihnen helfen könnte. Zum Glück haben wir dann in Indien jemanden getroffen, der uns wirklich diese Flausen wieder aus dem Kopf getrieben hat und gesagt hat, ihr seid jetzt all den Leuten, die euch geholfen haben, schuldig, weiterzumachen. Macht bitte weiter, weil ihr zeigt damit der Welt eventuell ein bisschen, dass das Ganze funktioniert und dass es eine hilfsbereite Welt ist, in der wir leben. Und deswegen haben wir dann im Endeffekt auch weitergemacht und uns aber auch fest vorgenommen, das alles wieder zurückzugeben, sobald wir zurück sind. Also dann eben auch wirklich Gegenleistungen zu bringen für die ganzen Hilfsleistungen, die wir bekommen haben.
Ja, ihr seid die ganze, du hast gerade schon angesprochen, die ganze Zeit mit der Kamera unterwegs. Gewöhnt man sich da dran, dass, oder nervt es irgendwann mal, und dass man auch die ganze Zeit kommentieren muss? Ist ja sehr unnatürlich eigentlich. Man könnte es einfach nur erleben.
Also es ist tatsächlich so, dass es oft auch nervt, aber andererseits auch so, dass man sich da unglaublich dran gewöhnt. Also ich bin immer wieder überrascht. Wir haben insgesamt 400 Stunden Filmmaterial produziert in knapp 100 Tagen.
Oder ungefähr 20 Spielfilme.
Und das haben wir auch alles gesichtet jetzt. Und wir haben wirklich alles dokumentiert, was irgendwie unterwegs passiert ist. Und ich bin einerseits froh darüber, weil wir dadurch auch wirklich Szenen festgehalten haben, die einfach für diesen, für das Erzählen von dieser Geschichte total wichtig sind und wo man eigentlich sonst nicht drauf kommen würde. Also so, man sitzt im Krankenwagen mit dem Bruder und der hat irgendwie 40 Grad Fieber und du denkst noch dran, die Kamera rauszuholen. So, da kommt man sich schon fast ein bisschen krank vor, wenn man
so. Ich glaube, das ist schon fast ins Unterbewusstsein übergegangen.
Genau, das ist wie so ein Reflex eigentlich. Du hast die Kamera griffbereit und dann wird die halt einfach ausgepackt. Und ja, so ein bisschen doof kommt man sich dabei oft tatsächlich auch vor. Also gerade am Anfang der Reise, wenn du überall mit dieser Kamera rumrennst und dich selber filmst, da denken die Leute auch so, was macht der da eigentlich? Kann der nicht mal Lissabon filmen? Das ist doch viel spannender.
Ja, wenn du geborener YouTuber wärst, dann wäre das auch schon ganz normal für dich wahrscheinlich. Ja, von stimmt. Anfang
an. Aber aus der Generation bin ich noch nicht.
Nee, ich auch nicht. Aber ich finde es immer auch interessant, die Leute zu beobachten, wenn sie sich selber bei so einer großen Gala oder so filmen. Ja. Es ist immer wieder ein bisschen herrlich.
Ich habe mir schwer getan, den riesen Selfie-Stick, den du dabei hast.
Richtig schön, richtig schön. Aber die Bilder sind natürlich toll, ist klar. Jetzt habt ihr ein Buch geschrieben, das kommt heute raus. Wie habt ihr das dann eigentlich gemacht? Im Nachhinein nochmal alle Videos angeschaut oder schon während der Fahrt Notizen für das Buch gemacht? Oder wie war das?
Wir haben eigentlich einen regelmäßigen Blog geschrieben, auch während wir auf der Fahrt waren. Der war allerdings nicht für alle Leute zugänglich, sondern nur für Bekannte und Familie. Und damit eigentlich so eine Art Gedankenstütze kreiert, um später einen Film draus zu machen und auch ein Buch zu schreiben. Das Buch haben wir dann auch in Zusammenarbeit mit Marie-Sophie Müller geschrieben. Das ist eine gute Freundin von uns, die eigentlich, sagen wir mal, das Ausformulieren und das Schreiben des Buches übernommen hat und aus unserem Blogpost eben sich die Informationen nimmt und daraus dann ein Buch macht, was in einem lesbaren Stil ist, weil sowohl Paul als auch ich sind, glaube ich, beide keine sehr guten Schreiber. Man kann es sich vielleicht schon antun, aber es ist auf jeden Fall eine...
Der Feinschliff macht es schon sehr viel besser, muss ich sagen. Ausschmückend. Ihr finanziert eure Reisen ja auch über Crowdfunding, Sponsoren. Ihr habt eine richtig ausgebaute Homepage, leitet Workshops, haltet Vorträge. Ist es dann so, dass wenn ihr dann hier seid, dass euch das Fernweh gleich wieder packt in eurem Büro? Plant ihr jetzt zum Beispiel schon wieder die nächste Reise?
Also ich glaube, wirklich planen würde ich das nicht nennen. Wir haben tatsächlich eine Liste, eine gemeinsame To-Do-Liste angelegt, in der unglaublich viele Ideen niedergeschrieben werden. Also wo irgendwie jeden Tag, habe ich das Gefühl, irgendwas dazukommt. Aber davon wird natürlich niemals alles umgesetzt. Und es wird wahrscheinlich, jetzt noch nicht mal klar, wann das nächste Projekt gemacht wird. Aber ich glaube auch, dass ich rein zeitlich das mir jetzt erstmal nicht leisten kann, also weil ich jetzt auch mal ein bisschen zu Hause sein will, Fuß fassen will und nicht immer um die Welt kurven. Also das Wichtige für mich ist dabei halt auch, wenn man so auf so eine Reise geht, dass man irgendwie eine Basis hat zu Hause, die irgendwie auch solide ist. Sonst macht es halt auch irgendwie keinen Spaß, in Neu-Delhi auf der Straße zu sitzen, wenn man nicht weiß, dass man irgendwohin zurückkommen kann.
Genau.
Und deswegen muss da immer zwangsläufig ein bisschen Zeit zwischenliegen zwischen den Projekten. Aber rumspinnen tun wir auf jeden Fall schon wieder. Also
es ist
auch immer ein bisschen abhängig davon natürlich, in welcher Situation man sich befindet. Also zum Beispiel auf der ersten Reise waren wir noch komplett frei, sage ich jetzt mal. Da hatten auch beide keine Freundin. Bei der zweiten Reise hast du dann eine Freundin, dann kannst du auch nicht mehr so lang unterwegs sein. Dann kommt vielleicht irgendwann mal noch ein Pflegefall in der Familie oder irgendwas dazu. Man weiß nicht, was passiert. Insofern ist es natürlich gut, das so lange zu machen, solange man es kann. Aber also es gibt auch andere Prioritäten im Leben als, sage ich jetzt mal, egoistisch um die Welt zu reisen und alle anderen zurückzulassen. Manchmal muss er dann schon auch für andere Leute da sein.
Die Umstände müssen auch stimmen, also die Rahmenbedingungen.
Genau, die Rahmenbedingungen sind ganz wichtig.
Aber ihr habt abschließend ja schon viele Länder jetzt kennengelernt. Seit den letzten Landtagswahlen denken ja viele ans Auswandern nach. Welches Land würdet ihr empfehlen?
Oh, es gibt tatsächlich viele, die ich gerne mal ausprobieren würde. Also
wo würdest du hin auswandern, Paul?
Ich würde, glaube ich, tatsächlich Kanada mal probieren oder vielleicht auch, mal ganz kurz überlegen. Mhm. Also was ich auch tatsächlich spannend fände, wäre, glaube ich, Alaska, also USA. Okay. Das fände ich auch noch spannend.
Ja. Hansen, du auch?
Also ich fände Japan sehr interessant. Da waren wir leider nur sehr kurz, aber Japan ist auf jeden Fall ein mystisches Land immer noch. Es sind echt tolle Menschen, die wir da getroffen haben. alle anderen Länder, also sowas wie Kirgisistan, da sind die Menschen extrem freundlich und hilfsbereit, aber ich weiß nicht so genau, ob ich da wirklich wohnen könnte. Also das ist mehr so eine Sache, wo man mal für ein paar Monate hin auswandern kann, bis dann wieder die politische Situation sich geändert hat, vielleicht.
Ja. Und oder auf die dunkle Seite des Mondes, in diesem Sinne. Ich sag mal, herzlichen Dank, schön, dass ihr hier vorbeigeschaut habt. Ihr seid ja jetzt noch auf der Buchmesse ein bisschen unterwegs. Ja. Toi, toi, toi mit eurem Buch und ja, Fahrrad... mit dem Fahrrad von Berlin nach Shanghai oder in 80 Tagen ohne Geld um die Welt. Wir sind gespannt, was noch so alles kommt. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank. Gerne. Auch.
Danke auch. Irre, die erste Stunde ist schon wieder vorbei. Die zweite beginnt sofort. Es ist kurz nach 5 und wir haben hohen Besuch schon direkt vor dem Studiofenster. Feine Sahne Fischfilet. Monchi ist da. Ich freue mich jetzt schon. Wir werden über das neue Album von Annemai Kantereit sprechen und jetzt gibt es erstmal Musik. Bis gleich. Feine Sahne Fischfilet begeistert eigentlich eher die Punk-Szene, doch einen ganz besonderen Fan, ganz fernab vom Punk, hat die Band im Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern. Seit 5 Jahren steht die Band nämlich in seinem Verfassungsschutzbericht als linksextreme Band. Gleichzeitig bekamen sie vom selben Bundesland 2015 30.000 Euro Filmförderung für eine Dokumentation über sich selbst. Passt das irgendwie zusammen? Der Sänger der Band, Monchi, ist heute hier. Hallo, grüß dich.
Moin moin, es sind 220.000 jetzt sogar.
Wie viel?
220.000.
Euro?
Ja, ich glaube, also bei uns gibt es jetzt schon Euro, ja, auch wenn alles ein bisschen später kommt.
An Filmförderung?
Ja, soweit ich das gehört habe, ja.
Das ist ja großartig, ne?
Das ist super, ich bedanke mich beim Land Mecklenburg-Vorpommern, dass sie uns so tatkräftig unterstützen.
Ja, du bist aber nicht alleine hier, ja? Nee. Sascha ist auch noch da, Sascha Lange, grüß dich.
Ja, hallo.
Wir müssen mal ganz kurz ein bisschen über die politische Lage in Deutschland sprechen. Es hat sich ja durch die Landtagswahlen wieder einiges offenbart. Wie geht's dir damit?
Ja, ich bin jetzt nicht schockiert oder so. Ja, ich glaube, das ist was schon lange rumort. Und der Rechtsruck ist nicht erst seit den Landtagswahlen zu spüren, sondern komplett europäisch wahrnehmbar in ganz Europa. Das ist natürlich, wenn dann so eine parlamentarischen Wahlen sind, dann... Ja, das, was du gesagt hast, offenbart das halt einfach nur nochmal, ja. Und das zeigt dann auf einmal so ein bisschen die Hilflosigkeit, seine eigene Hilflosigkeit, wo man denkt, scheiße, was kannst du machen? Was kann man dagegen ernsthaft machen? Weißt du, hilft es irgendwas, ob ich jetzt ein paar Konzerte spiele, da schreien ein paar Leute Nazis raus, ihnen interessiert das kein Schwein. Mhm. Was kann man ernsthaft politisch gegen diesen, ja, gesamteuropäischen Rechtsruck machen?
Was kann man denn machen?
Ja, ich habe kein Patentrezept, sonst hätte ich schon darüber ein Buch geschrieben. Oder ich denke, dass es wichtig ist, dass die halbwegs coolen Leute halt zusammenhalten. Ja, wenn ich das auf Mecklenburg-Vorpommern beziehe, wo wir auch die Landtagswahlen haben am 4.9., dann wird mir da Angst und Bange. Und es wird auch sehr beschissen, denn die AfD wird dort einziehen. Mecklenburg-Vorpommern ist das einzige Bundesland, wo die NPD noch im Landtag sitzt. Die AfD wird dort auch einziehen. Davon bin ich überzeugt. Aber ich denke, dass es wichtig ist, nicht den Kopf in den Sand zu stecken und dass die halbwegs coolen Leute sich nicht zerfleischen, sondern zusammenhalten und die den Arsch hochkriegen müssen. Ja, es reicht nicht nur bei Facebook irgendein paar einen Link zu teilen, sondern die coolen Leute, die sich noch irgendwie für sowas wie, ich muss das gar nicht so hochpolitisch traben, sondern so für sowas Menschliches entscheiden, die müssen zusammenstehen.
Ja.
Fernab von jeglicher Subkultur, fernab, ob du Punk bist, Hip-Hop, es ist alles total egal, sondern... Mhm. Zusammen statt gegeneinander.
Du bist ja zusammen mit Sascha Lange eben auf Lesetour gerade und er hat ja ein Buch über den jugendlichen Widerstand in der NS-Zeit geschrieben. Hast du denn eigentlich das Gefühl, dass der Widerstand gegen die Nazis in der Aufarbeitung der Geschichte vernachlässigt wurde?
Das ist auf jeden Fall so. Also der Jugendwiderstand bzw. vor allen Dingen Jugendopposition, nicht angepasste Jugendgruppen während der Zeit des Nationalsozialismus sind ja heute weitestgehend unbekannt. Also man kennt so die Münchner Weiße Rose, man kennt vielleicht noch die Kölner Edelweißpiraten und dann wird es schon sehr dünn. Vielleicht noch die Hamburger Swing-Jugend und wer schon richtig Experte ist, kennt noch die Leipziger Meuten. Und das war's dann. Aber im Gegensatz zu dieser sehr geringen öffentlichen Wahrnehmung gab es in jeder deutschen Stadt oppositionelle Jugendklicken. Also nicht nur in den Großstädten, sondern auch auf dem Lande gab es solche Gangs. Und das ist halt interessant, das aufzuarbeiten und festzustellen, dass eben auch unter den Bedingungen des Nationalsozialismus auch, obwohl die Hitlerjugend Pflicht war, auch obwohl quasi die Medien alle gleichgeschaltet waren und man keine anderen Informationen eigentlich bekommen konnte, haben trotzdem Jugendliche gesagt, das passt mir nicht, hier bei der HJ marschieren zu üben, ich will lieber mit meinen Kumpels am Wochenende am Badesee sitzen, ich will meine eigenen Wanderlieder singen und ich will meinen Spaß haben und ich will mich mit Mädels treffen und mit wen auch immer knutschen und will mir das nicht vorschreiben lassen. Und das ist wirklich eine interessante Sache und deswegen habe ich mich mal damit beschäftigt, weil ich denke, das sollten noch mehr Leute wissen.
Warum ist es so weitestgehend unbekannt eigentlich?
Das hat was damit zu tun, dass der Begriff Widerstand in Deutschland sehr eng gefasst ist. Das hat was damit zu tun, dass eigentlich der gesamte Widerstand gegen den Nationalsozialismus in der Endkonsequenz vergebens war. Also das Attentat von Stauffenberg hat nicht funktioniert. Die Flugblätter der Weißen Rose haben auch nicht den Umsturz herbeigeführt. Aber unterhalb dieser anerkennenswerten Widerstandsaktionen, ich denke auch gerade so, was die KPD geleistet hat, so die illegalen Kommunisten oder auch die Sozialdemokraten oder Leute, die zum Beispiel geflüchtete Juden versteckt haben und all diese Dinge, gab es eben auch noch mehr und das ist eben nicht direkt Widerstand im engeren Sinne, sondern so eine Opposition und das sind eben so viele, viele Dinge. Das sind ja nicht nur die Jugendlichen gewesen, sondern auch Erwachsene, die dann eben, es war ja damals Pflicht, mit Heil Hitler zu grüßen, wenn man im Bäcker geht oder wenn man seine Oma am Telefon hat und viele haben einfach eben nur weiter guten Tag gesagt, weil sie es einfach nur albern fanden, so. Also dann an diesem Punkt den Nationalsozialismus nicht verstanden haben. Und da hat das eben schon angesetzt. Und gerade mit diesen Gangs, mit diesen Klicken wie den Edelweißpiraten, die sind auch natürlich schwer zu fassen, weil einerseits haben sie sich zwar gegen die Hitlerjugend aufgelehnt, auf der anderen Seite haben sie natürlich auch die Hitlerjugend verprügelt und da gab es auch welche, die sind auch irgendwo in den Keller eingebrochen und haben dort Lebensmittel geklaut. Also das waren jetzt nicht so die großen Vorbilder, wo man sagen kann, hier, da benennt man mal eine Straße nach dem und so diese Dinge.
Meinst du, solche Vorbilder würden helfen, auch in der heutigen Zeit irgendwie den richtigen Umgang zu finden?
Ja, ich glaube, es braucht nicht Vorbilder in Persona, sondern ich glaube, es braucht Vorbilder so an Taten, ja. Und wenn man genau dieses Buch liest von Sascha, wo wir jetzt die 10 Tage auf Lesereise gehen, dann denke ich, gibt das auch schon Kraft im Sinne dessen, dass man einfach sieht, ey, da sind Leute noch unter viel beschisseneren Bedingungen, ja, auch wenn man jetzt vielleicht gerade so ein bisschen Debris schiebt und sagt, oh, so viele Scheiße. Nee, es gab auch in der viel beschisseneren Bedingung immer noch Leute, die sich aufgelehnt haben, die sich nicht unterdrücken lassen haben und die mit den verschiedensten Formen halt in die Opposition gegangen sind oder Widerstand geleistet haben. Ich glaube, das ist sozusagen was Kraft geben sollte, im Sinne von, ja klar, es ist viel Scheiße, es gibt einen europäischen Rechtsruck, ja, aber trotzdem leben wir hier immer noch dagegen im Paradies, in Anführungsstrichen, ja. Vielleicht, glaube ich, ist es wichtig, auch andere Schlüsse daraus zu ziehen, ja. Es ist schön, dass es sowas wie, wenn ich jetzt in ein paar Tagen in Chemnitz, nicht in Chemnitz, sondern in Leipzig bin, ja, ist toll, dass es sowas wie Connewitz gibt oder Südvorstadt, ist echt nett, aber wen interessiert das, wenn die Leute halt nur in ihrem kleinen Wohlfühlkiez bleiben, sondern die Leute müssen raus zu den normalen Menschen, in Anführungsstrichen, müssen auf die Dörfer, müssen in die Provinzen, denn dort gibt es auch immer geile Leute, ja, das ist das gleiche wie Mecklenburg-Vorpommern. Ich glaube, diese Leute gehören supported, diese Leute muss man unterstützen und es geht nicht darum, sich irgendwie sich auf seine eigene Szene einen runterzuholen, sondern hin zu den normalen Leuten, denn es gibt auch immer coole Leute, vielleicht auch Kids, die noch so irgendwie so ein bisschen unentschlossen sind oder so, ja. Und genau diese Leute muss man erreichen.
So. Ja, da sprichst du schon was an. Wenn man mal sieht, auf Demonstrationen der rechten Szene sind ja meist ebenfalls linke Gegendemonstranten dann da. Einige unter ihnen scheuen sich ja jetzt auch nicht da zu prügeln. Über den Umgang mit Menschen rechter Gesinnung gehen die Meinungen aber recht auseinander. Was sagst du, ignorieren, Dialog suchen oder eben doch Weg der Gewalt?
Ich glaube, das ist nicht so schwarz-weiß zu betrachten, ja. Ich würde niemals irgendwie sowas sagen wie, oh, jetzt, ich mache hier keinen auf Pazifisten, ja. Wenn ich was gelernt habe, ist dann, dass Rosen auf den Weg streuen ganz bestimmt nichts bringt. Wenn ich auf eine Fresse gekriegt habe bei mir auf dem Dorf, dann war das Schönste, dass meine Mutter Zahnärztin ist, ja. Das war immer gut. Und dann war das erste Mal, als ich mich gewehrt habe, hat dann doch was gebracht, auch für langfristige Sicht. Ich denke, dass man da ganz klar differenzieren muss zwischen wirklich organisierten, überzeugten Nationalsozialisten, ja, die eine krasse nationalsozialistische Politik betreiben, und zwischen irgendwelchen so rechten Kiddie-Mitläufern, ja. Es geht mir nicht darum, irgendeinen 15-jährigen Thorsteiner-Girl die Fresse zu polieren. Ich glaube, das bringt nicht allzu viel, sondern den vielleicht mal zur Seite zu nehmen, den zu lahren und den die Grenzen aufzuzeigen und zu sagen, ey Digga, was machst du da? Was bedeutet das? Was willst du da, ja? Es ist schon wichtig zu streiten und mit den Leuten, ich glaube, ein großer Fehler ist es immer zu sagen, die Leute sind alle dumm. Ja, das ist ein sehr großer Fehler. Das sind nicht nur Idioten. Da ist es schon wichtig, mit vielen zu streiten. Aber wenn du kein Problem hast, mit organisierten Nazis auf die Straße zu gehen, wenn du die teilweise unter schwarz-weiß-roten Fahnen auf die Straße gehen, dann ist das ein nicht zu wegzudiskutierendes Problem. Denn wenn, weißt du, für mich ist nicht das Problem, ja klar, so eine Gesellschaft, Nazis gehören bekämpft, davon bin ich überzeugt, aber eine Gesellschaft muss mit diesen Leuten auskommen, in dem Sinne, dass man die angeht, dass man das thematisiert und dass man sich diesen in den Weg stellt. Das Problem ist aber vielmehr eine Mitte der Gesellschaft, die auf einmal kein Problem mehr hat, damit mit organisierten Nazis auf die Straße zu gehen. Ja, das ist das, was ich nur von außen sozusagen natürlich von Sachsen wahrnehme, aber was überhaupt kein nur sächsisches Problem ist. Das ist in Mecklenburg-Vorpommern das Gleiche. Auf einmal bei uns in Meck-Pommern hast du immer die 200, 300 Nazis gehabt, die sind dann da aufgelaufen, dann sind die 300 Zecken gekommen, die Zecken haben blockiert, die Nazis sind da vorbeigegangen, für alle, die Zecken haben gesagt, super, war eine Blockade, die Nazis haben gesagt, wir sind vorbeigegangen, sind durch, fast die Revolution, sind wir nah dran, also so, aber jetzt auf einmal, ein, zwei Jahre später, sind das nicht nur noch die Nazis, ja, die da mit, genau, mit so einem rassistischen Parolen, was vielleicht vor Jahren überhaupt gar nicht möglich gewesen wäre oder verpönt gewesen wäre, sondern die ganz normalen Bürgerinnen. Da laufen dann auf einmal tausende Leute mit denen auf die Straße. Und ich denke, da ist es das, was ich vorhin schon gesagt habe, wichtig, dass die coolen Leute erreicht werden, dass die ihren Mund aufmachen. Es kann nicht sein, dass halt immer so viele Leute sagen, ja, ich bin ja irgendwie dagegen, sondern jetzt ist es an der Zeit, sich zu positionieren. Da geht es mir in erster Linie gar nicht um irgendeinen ideologischen Kram oder so, oh, hier, du musst jetzt so und so denken, sondern es geht um so eine ganz einfachen, grundsätzlichen, humanistischen Werte, ja, dass es scheißegal ist, wo du herkommst, dass es scheißegal ist, mit wem du fickst, dass es interessant ist, was du für ein Mensch bist, ja, danach Leute zu beurteilen, das glaube ich ist, und das muss man den Leuten irgendwie scheinbar wieder vielen Leuten beibringen. Und da habe ich auch freue ich mich, wenn Leute sich umstimmen lassen, ja.
Genau, aber da sprichst du einen Punkt an, Sascha, was meinst du auch? Lassen sich denn die sich jetzt da neuerdings aus der Mitte der Gesellschaft auch dort einreihen, mit Argumenten überzeugen? Ich habe immer so das Gefühl, also ich von der Presse, wir von der Presse können ja eh nichts machen, von der Lügenpresse, aber wer kann denn was machen?
Ja, wenn ich das wüsste, dann wäre ich ein hochbezahlter Professor an einer Universität und die Politiker würden bei mir einen ausgehen. Ich glaube, das ist ja gerade das Problem, so diese Ratlosigkeit. Gerade dieser Punkt war, dass eben gerade so diese Vorstellung der Gesellschaft, es gibt so eine breite demokratische Mitte, das ist ja auch das, was immer wieder propagiert wird, und dann gibt es so einen linken Rand und so einen rechten Rand. Und so dieser rechte Rand, der war ja auch gerade in den 90er Jahren so mit Springerstiefeln und Bomberjacke und dann irgendwie die hässlichen T-Shirts und noch schlimmere Frisuren, waren die immer sehr deutlich zu erkennen und waren auch eigentlich immer nur so unter sich. Und jetzt ist so das Problem, dass sich auch denen ihr Äußeres gewandelt hat und dass sie sich so ein bisschen mehr in die Gesellschaft reingemogelt haben. Und plötzlich stellt man fest, dass verschiedene Parolen eben bis weit in die Mitte der Gesellschaft plötzlich konsensfähig sind und dass das zu einer Masse zusammenkommt. Ich denke, kurzfristig wird man das nicht lösen können. Also wir sind gerade Zeuge von starken Veränderungen der politischen Landschaft in Europa sowieso und etwas zeitversetzt jetzt auch in Deutschland. Das wird zu beobachten sein. Ich denke, die große Frage ist eben wirklich, wie quasi so diese Mehrheitsgesellschaft, wie die Leute, die jetzt innerhalb der Mitte eher nach rechts tendieren, ob sie dort irgendwie denken, das ist doch meine politische Heimat, so gerade so dieser ja sehr antiquierten und rückwärtsgewandten Parolen der AfD, da denke ich jetzt noch gar nicht so an die NPD oder so, all diese Sachen so. Das wird sehr stark zu beobachten sein. Ich glaube, was aber als Sofortmaßnahme quasi, jeder weiß das ja, diese Brüche gehen ja durch die Gesellschaft und auch durch die Familien. Also ich kenne ganz viele, die sagen plötzlich, ich verstehe mich plötzlich mit meinen Eltern nicht mehr, oder plötzlich bei der Familienfeier ist irgendein Onkel, der sich als AfD-Sympathisant outet und so weiter. Und ich glaube, dass das so als Sofortmaßnahme kann man nur sagen, man muss mit diesen Leuten irgendwie im Gespräch bleiben. Einfach schon allein nur so aufgrund dieser zwischenmenschlichen Basis, das klingt so ein bisschen hippie-mäßig, aber es ist einfach so, dass man eben dann nicht sagt, okay, du bis letztes Jahr warst du noch mein Lieblingsonkel, aber jetzt laberst du Scheiße, deswegen will ich dich nicht wieder sehen, sondern man muss, glaube ich, auch in diese verbalen Auseinandersetzungen innerhalb der Familie gehen, im Freundeskreis, auf Arbeit. Mal gucken, was das bringt. Also ich bin genauso hilflos wie letztlich alle hier zurzeit.
Ich glaube, dass ja das, was Sascha gerade gesagt hat, ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, ganz viele Leute haben es verlernt zu streiten im Sinne von, ja, okay, ganz lange war das so, ja, das war so, Nazis raus, hat irgendwie jeder gebrüllt, also jeder konnte sich da, klar, wer nicht irgendwie gegen Nazis, aber sozusagen wirklich da Argumente zu haben, ja, und da auch sozusagen standhaft zu sein und so ein Phrasen, manchmal ist es ja total schwierig, dem zu entgegnen, ja, da wirklich sich argumentativ selbst fit zu machen, sich damit auseinanderzusetzen, ey, wie reagiere ich auf die verschiedensten Sachen, das ist ein großer, wichtiger Punkt, bei dem man für sich selber ansetzen kann, ja, und so kannst du dann vielleicht auch in so eine Diskussion mit deinem Lieblingsonkel gehen und wenn er nicht der totale Wichser ist, dann hört der vielleicht auch mal zu und dann kommt doch mal was an, habe ich auch schon erlebt, ja.
Wenn aber man ist manchmal so überrascht, dass man plötzlich argumentiert.
Na klar, auf einmal sitzt du da und denkst, das sind die geilen, Mann, da fühlst du dich so wohl und dann hauen die so einen raus, ja. Ich sitze auch mit, ich saß mit alten Schulfreunden, weißt du, das waren, saß ich und auf einmal, aber das ist auch so, guck mal, ich bin eine Zecke, ja, das wissen die irgendwie so und die sehen das auch gar nicht mal so als Rechtser, was die rausgehauen haben. Die sagen noch, wenn du jetzt allein mit dem Thema Presse anfängst, dann sagen, ja, die ganzen Lügenpresse, bla bla bla, erzählen doch sowieso nur Scheiße. Okay, ich habe bestimmt auch mal Kritik an irgendwie Presse, aber ich habe Kritik an alles, auch an mir selbst. Also weißt du, das ist so, jetzt auf einmal zu sagen, ja, das sind alles am besten von Juden gelenkte, ich habe keine Ahnung, was die für einen Scheiß alles erzählen. Und dann bist du auf einmal so, man ist erstmal so ein bisschen perplex und denkt, oh nee,
das hat er nicht
Mensch, gesagt. Das sagt das doch ironisch jetzt oder so. Ne? Dann, aber nee, ist doch nicht ironisch. Aber da dann sozusagen vielleicht nicht nur auf Durchzug zu schalten, sondern da irgendwie auch so eine Grenze aufzuzeigen und zu streiten und so Argumente zu bringen, in so einem genau so familiären, engen Kreis mit eigenen Leuten, die man so in seinem Umfeld hat, glaube ich, ist ein sehr wichtiger Punkt, ja, absolut. So, und sich da vor allen Dingen, weil ich kenne diese Unsicherheit manchmal auch, ja, aber sich argumentativ fit machen, weil dann ist es kein, ganz oft einfach gar kein Problem oder so, ja. Weil ganz oft sind es einfach nur irgendwie so wirklich Phrasen und Phrasen kannst du ganz oft schwer begegnen, aber wenn du dann so ein bisschen dann los, dann komm, erzähl doch mal, ja, in Syrien, was geht denn da ab und so, ja, dann merkst du, da schwimmen die Leute auch ganz schnell, ja. Und,
ja, Nachfragen ist nicht okay. Du darfst, bitte? Nachfragen ist dann nicht. Das ist, ich wollte das nur jetzt mal als Argument sagen und
umso
es
mehr,
zählt.
Umso
das
mehr,
ist so.
Naja, ich stelle mir das sozusagen, ohne dass ich euch jetzt den Arsch pudern will, aber ich stelle mir das als Presse gerade auf jeden Fall richtig räudig vor. Ne? Das ist ja sozusagen. Aber das hast du ja überall, weißt du? Das ist ja auch. Die Leute sind scheinbar so festgefahren.
Da hast du keine Chance.
Und jede Aussage, jede Meinung, die du hast, ist eine, weiß ich nicht, auferlegte Meinung, die du nur transportierst, weil die dich lenken, das halt irgendwie weitergeben, ja. Jede Aussage von dir gilt nur noch als weiteres Argument für die, so, ne?
Genau.
Und, ich rede auch nicht davon, dass man sich den Mund fusselig reden sollte. Es ist auch gut mit Leuten einfach zu sagen, ey, wenn du das und das wirklich ernsthaft meinst, wirklich politisch vertrittst, dann sollte hier jetzt die Grenze sein. Wenn du dich in 2-3 Jahren vielleicht mal überdacht hast und denkst, Mann, was habe ich da gelabert, ja? Dann melde ich gerne wieder, ja?
Ja.
Aber irgendwo ist Schluss und da ist für mich jedenfalls Schluss und da sind diese Leute, begegne ich denen nur noch sozusagen mit Abstand oder ich versuche gegen sie zu argumentieren, so.
Du bist ja auch mit deiner Band jetzt schon länger im regen Austausch mit dem Verfassungsschutz. Man sagt häufig, Verfassungsschutz ist auf dem rechten Auge blind. Woher kommt das? Was glaubst du?
Ja, ich
glaube. Das lehrt uns die jüngste deutsche Geschichte. Also, das ist ja ganz einfach zu merken. Das, Das kommt vor allen Dingen für uns als Ostdeutsche ist das noch so ein Problem, weil wir sind ja quasi in diese Bundesrepublik Deutschland 1990 reingestolpert mit einem massiven rechtsextremen Problem, so, weil so diese durch diese Wiedervereinigung der ganze Deutschlandtaumel auf der einen Seite, auf der anderen Seite so diese zarten subkulturellen Knospen, es wurden Häuser besetzt, es gab linke Kulturzentren, die so entstanden sind und gleich wurden die von Nazis überfallen. Und aber der ganze westdeutsche Beamtenapparat kam hierher auch mit dem Aufbau des Verfassungsschutzes immer mit dem Gedanken 70er Jahre RAF, 80er Jahre autonome Bewegung, die Linken sind das Schlimmste. Und die haben sich also an diese Situation im Osten überhaupt nicht anpassen wollen oder haben diese Realitäten überhaupt nicht erkannt. Und das ist einfach so ein Stereotyp, so, das ist einfach so, da merkt man auch nicht, dass irgendwie die Linken sich auch in den letzten 25 Jahren, auch selbst die radikale Linke, gewandelt hat, dass die überhaupt nicht mehr so diese Gefahr darstellt, wie es eben noch in den 70er Jahren war mit der ganzen RAF-Geschichte und so weiter, dass das alles wirklich Schnee von gestern ist. Und ja, und also gerade der Verfassungsschutzchef von Sachsen kommt aus Brandenburg, war dort V-Mann-Führer eines Informanten, der eigentlich auch Zugang zum NSU hatte. Ja, also ich meine, wer Augen im Kopf hat und eins zusammenzählen kann, der wird schon feststellen, dass da irgendwie es gewisse politische, demokratische Defizite gibt.
Also ich glaube einfach, der Verfassungsschutz ist eine Behörde. Wenn es diese Behörde, diese staatliche Behörde nicht gegeben hätte, dann hätte der NSU nicht so agiert, wie er agiert hat. Ja, dieser Verfassungsschutz hat einfach über Jahre bis heute sozusagen immer wieder Nazi-Strukturen aufgebaut, wie den Thüringer Heimatschutzbund, ja, hat Leute, V-Männer geführt, die nachweislich einfach Straftäter waren, hatte kein Problem, mit denen zusammenzuarbeiten. Nicht nur das, ja, sie haben bei der Aufklärung völlig versagt und stehen dieser auch noch im Wege, ja. Ich meine, alleine so eine Wörter wie Aktenschreddern oder so, ja, oder dass sie immer noch V-Männer zurückhalten vor dem Gericht in München. Ich war beim Verfahren in München, ich habe ein Praktikum in Thüringen gemacht zum NSU-Untersuchungsausschuss, dort im Landtag, war mehrmals in Erfurt, war in München meine Verfahren, und wenn du das einfach dir durchliest, wenn mir das jemand vor 5 Jahren erzählt hatte, schon als sehr staatskritischer Mensch, als Hecke, hätte mir das jemand erzählt, hätte ich gesagt, ist Verschwörungstheoretiker, ist ein schlechter Kinofilm, es ist übertrieben. Und das, was da alles abgegangen ist, das macht Angst, ja, und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass es ohne diese Behörde besser laufen würde, dass das eine staatliche Behörde ist und dass es der NSU nicht so gehandelt hätte, nicht so handeln können, wenn es diese Behörde nicht gegeben hätte. Davon bin ich fest überzeugt.
Aber neben diesen Erfahrungen im Verfassungsschutz habt ihr jetzt auch, wie wir schon am Anfang gesagt haben, Geld bekommen, um einen Film über euch zu machen vom Land Mecklenburg-Vorpommern. Du hast gesagt, über 200.000 Euro schon?
Ja, also das habe ich jetzt einmal gehört. Ja, also das ist, nagel mich nicht total drauf fest, aber es sind auf jeden Fall viel mehr als 30.000. Ja.
Wie passt das zusammen?
Ich kriege dafür nichts, ja. Aber nee, also die Kurzstory ist, ich habe einen Kumpel, den ich, also der, ja, ein bekannter Kumpel, Schauspieler, der ist Polizeiruf, beispielsweise beim Polizeiruf 110, den Tatortkommissar oder den Kommissar, Charlie Hübner, mit dem habe ich einmal für ein ARD gedreht, wir haben uns halt öfters getroffen, wenn er in Rostock war, der kommt auch aus Mecklenburg-Vorpommern, und dann hat er irgendwann gesagt, hättest du Bock, dass ich einen Film über dich und die Band so mache, ich so als Aufhänger. Und das hatten die schon mehrmals gefragt, und dann habe ich gesagt, also andere Leute gefragt, da hatte ich mir nicht so Bock drauf, ihm vertraue ich halt, da habe ich Bock, dass es auch ein bisschen tiefer geht, und habe ich gesagt, ich habe keine Ahnung, wie das so abläuft. Er hat gesagt, du, ich kümmere mich um alles. Das hat er dann gemacht, und auf einmal hieß es, das Land Mecklenburg-Vorpommern, die Filmförderung ist dabei, und dass das gleiche Land, was uns im Verfassungsschutz führt, nun den Film über uns fördert, der irgendwie 2017 oder so dann fertig ist. Ich bedanke mich recht herzlich bei
ja, verstehe.
All den Offiziellen aus Mecklenburg-Vorpommern. Ja, das ist sehr nett von denen.
Ja. Das sind dann die Vorzüge der Demokratie.
Ganz genau. Und dieser Charlie, der ist auch im Video zu sehen,
ja,
von Warten auf das Meer.
Ja, richtig.
Und das ist jetzt auch der Song, den wir gleich noch hören hier. Ich sage mal herzlichen Dank, dass ihr da wart. Ihr seid jetzt auf Lesetour, ja, da kann man euch sehen zusammen.
Ja.
Und da wünsche ich euch viel Spaß.
Dankeschön.
Vielen herzlichen Dank, dass ihr da wart.
Gerne.
Feine Sahne, Fischfilet. Warten auf das Meer.
Ich sitz am Fenster hier neben dir. Regen prasselt an die Scheiben von früh bis spät.
Unser Album der Woche kommt von Annemai Kantereit und heißt Alles Nix Konkretes. Eines der Markenzeichen, muss man ja auch sagen, von Annemai Kantereit, ist die Stimme von Sänger Henning Mai. Und die ist ja irgendwo so zwischen Tom Waits, Rio Reiser angesiedelt und bleibt auf jeden Fall im Gedächtnis. Und das weiß er auch, der Sänger.
Ich werde ja sehr oft gefragt, ob ich sehr viel trinke und auch ob ich sehr viel rauche und wie ich das gemacht habe mit der Stimme. Ich habe da schon viele verschiedene Antworten gegeben, aber es bricht sich eigentlich immer auf so zwei Sätze herunter. Und zwar, dass das zum einen natürlich dadurch kommt, dass wir irgendwie viel Straßenmusik gemacht haben. Ich musste viel brüllen, wir mussten sehr laut sein einfach. Um Geld zu verdienen, muss man halt einfach sehr laut sein, weil das zieht die Leute an. Das andere ist, dass ich mich immer sehr darüber freue, dass meine Stimme für andere Leute so besonders ist anscheinend.
Ja, für mich auch. Also ich finde, ich würde alles dafür geben, wenn man meine Fistelstimme hört, die jetzt nur durchs Radio etwas basslastiger ist als sonst. Also ich würde alles dafür geben, so eine Stimme zu haben, ne? Aber hier sind sie jetzt nochmal, Annemai Kantereit mit dem Song Wohin du gehst.
Wohin du gehst, sagst du nicht mehr. Wenn wir uns sehen, fällt mir das Fragen schwer. Du hast jetzt neue Leute, die dich besser kennen. Und nach dem Feiern bei dir pennen. Wohin ich geh, sag ich nicht mehr. Dir fällt bestimmt das Fragen schwer.
Green Radio. Umwelt und Nachhaltigkeit. Bei Detektor FM. In Kooperation mit dem Umweltbundesamt.
Ich weiß nicht, ob Fiverr ein riesen Ostern-Fan ist, ehrlich gesagt, aber werden wir noch rausfinden irgendwann mal. Ostern ohne Ostereier, das ist ziemlich schwer vorstellbar für die meisten Menschen. Kinder wollen natürlich mit Eiern spielen, also erstmal suchen, finden, dann spielen, essen. Eigentlich ist es gar nicht, glaube ich, so. Also ich habe zum Beispiel Eier dann immer gesammelt, bis sie gestunken haben irgendwann mal. Für andere gibt es natürlich auch so Spielchen wie Eierditschen. Bei mir jetzt im Studio ist Insa Vandenberg. Grüß dich. Eierditschen, gehört das zu deinen Hobbys an Ostern rum?
Ja, ich bin da so ein bisschen spaßbefreit, was das angeht, ja. Also es ist nicht so meins, aber ich kenne ganz viele, die geht das gar nicht ohne. Also ja, die müssen das tun.
Wir haben das, also da, Ditschen geht ja normal so zwei Eier aufeinander und das Ei, das überlebt hat, gewonnen. Wir haben das immer mit Köpfen auch gemacht, also Ei an Kopf. Das tut meistens weh, weil der Kopf gewinnt natürlich an der Stelle immer, aber es kann auch das Ei nicht kaputt gehen dabei und dann tut's weh. Mal okay. Ausprobieren. Ja, muss ja immer noch spannend bleiben. Aber so Eier, da sind an Ostern ja so viele im Umlauf. Da jetzt kriege ich wieder den Bogen rüber, ne? Also so
schön.
Ja, viele schöne bunte Eier, ja. Aber wer bei dem ganzen Eieressen auch ein gutes Gewissen haben will, der muss einiges beachten. Und was, das weißt hoffentlich du, worauf muss man denn eigentlich im Supermarkt achten, wenn man als Tierfreund Ostereier essen will?
Ja, man muss tatsächlich als erstes mal auf die Kennzeichnung der Eier achten. Das ist nämlich eine Pflicht, gesetzlich vorgeschrieben. Das heißt, es gibt einen Stempel, der unter anderem verrät, wie das Huhn gehalten wird oder gehalten worden ist, von dem das Ei stammt. Und das wird dadurch verraten, was die erste Zahl sagt. Ist das eine 0, dann bedeutet das, es ist ökologische Haltung. Ist es eine 1, dann bedeutet das Freilandhaltung. Bei einer 2 Bodenhaltung und eine 3. Aber die sieht man tatsächlich in den Supermärkten inzwischen nur noch sehr selten. Da bedeutet das Käfighaltung. Und außerdem sagt dieser Stempel auch, aus welchem Land das Ei stammt. Also DE für Deutschland oder NL für die Niederlande zum Beispiel. Und dann gibt es noch eine weitere Nummer, die genau den Betrieb angibt, wo das Huhn lebt. Eier mit der 3, also aus der Käfighaltung, sind die schlechteste Variante. Und trotzdem werden so noch rund 11% der Legehennen in Deutschland gehalten. Da hat das Tier ungefähr so viel Platz, wie ein DIN A4-Blatt groß ist. Also quasi keinen. Mhm. Mit Sandbaden oder Flügelschlagen, was Hühner alles gerne machen, ist da nichts. Demgegenüber steht die Biohaltung. Wie die aussieht, erläutert die Tiermedizinerin Marie-Therese Reinke von der Albert-Schweitzer-Stiftung für unsere Mitwelt.
Also jetzt in Bezug auf das Tierwohl gesehen, ist es so, dass in der Biohaltung ganz einfach eine Bodenhaltung praktiziert wird mit einem Auslauf und dass die Tiere in kleineren Tiergruppen gehalten werden. Das heißt, wir haben hier auch höchstens 3000 Tiere, die sozusagen in einer Halle gehalten werden. Und im Auslauf steht den Tieren dann halt noch etwas mehr zur Verfügung. Das heißt, man versucht hier etwas naturnaher das zu gestalten, da Hennen ja einfach verschiedene Bedürfnisse haben. Also neben dem Nahrungsaufnahmeverhalten soll heißen, das Suchen, das Scharren nach Futter, haben sie natürlich auch das Bedürfnis, sich zu bewegen und zu flattern und in der Sonne natürlich auch sich ungestört zu bewegen.
Außerdem kommt das Futter für diese Hühner überwiegend aus ökologischem Anbau. Diese Gewissheit kann man also haben, wenn man im Supermarkt frische Eier kauft, die diesen Nullerstempel haben, Bio-Eier also.
Wobei, wenn ich mich recht entsinne, letztes Jahr, als die letzten Ostereier gekauft wurden, bei schon fertig gefärbten Ostereiern kann ich mich nicht erinnern, dass da auch was drauf ist, oder?
Genau, da ist es tatsächlich schwieriger, weil dieser Stempel gesetzlich nicht vorgeschrieben ist. Das heißt, es kann sehr gut sein, dass diese roten, blauen, grünen Eier aus Käfighaltung stammen. Das ist übrigens auch der Fall bei eierhaltigen Produkten wie Nudeln zum Beispiel oder Kuchen. Auch da können die Eier aus Käfig oder aus Bodenhaltung stammen oder auch aus dem Ausland importiert sein. Es sei denn, man kauft tatsächlich im Bioladen.
Also wenn man Ostereier essen will, die von relativ artgerecht gehaltenen Hühnern stammen, dann kauft man am besten Bio-Eier und färbt die selbst.
Ja, so könnte man das machen. Dafür kann man dann synthetische Farben nehmen, wie diese Farbtabletten, die man so bekommen kann im Markt. Aber auch natürliche Farben, sagt Ernährungsexpertin Veronika Wrobel von der Verbraucherzentrale Brandenburg.
Man kann zum Beispiel Eier mit Kamille färben, dann erreicht man eine gelbe Färbung. Zwiebelschalen schattieren die Eier gelb-braun und Brauntöne erreicht man mit Walnussschalen, Grüntöne mit Spinat oder auch Brennnesseln. Und wer es etwas kräftiger haben möchte, der kann sich in der Apotheke Sandelholz für die roten Töne, Blauholz für blaue und Gelbholz für gelbe Töne bestellen. Die Pflanzenteile werden intensiv gekocht und dann werden die frischen Eier in diesem Sud weitergekocht, 10 Minuten etwa, dann sind sie schön hart.
Ja, so dass sie dann auch länger haltbar sind.
Mhm. Jetzt hat man ja vorhin schon ein bisschen angedeutet, Bio-Eier sind auch eigentlich nur naturnäher oder artgerechter als solche aus Käfighaltung. Was hat man denn sonst noch für Alternativen?
Naja, es kommt ein bisschen darauf an, wie dogmatisch du bist. Klar, auch Bio muss nicht unbedingt richtig artgerecht sein. Das Siegel allein sagt nicht, dass sich da ein Tier total wohlgefühlt hat. Deshalb kann man vermutlich besser seinem Bauern direkt auf die Finger gucken, die Eier also direkt auf einem Hof kaufen, den man kennt, wenn man eben Ostereier von glücklichen Hühnern essen will. Oder man macht es so wie die Tiermedizinerin Marie-Therese Reinke von der Albert-Schweitzer-Stiftung für unsere Mitwelt. Sie lebt vegan, sie isst also keinerlei Tierprodukte, auch nicht die von Hühnern aus dem Hinterhof oder aus Omis Garten.
Man muss ja immer überlegen, dass Tiere erst einmal einen Eigenwert haben für sich selbst. Und dann kommt der Mensch dazu und verlangt von diesen Tieren eine gewisse Leistung. Und wenn das natürlich in einem Hinterhof passiert, dann sind das meistens andere Bedingungen als in der industriellen Tierhaltung. Dennoch bleibt immer das Problem bestehen, dass diese Tiere halt für einen Nutzungswert gehalten werden. Man versucht, so viel Leistung wie möglich zu erhalten. Auch im Hinterhof freut man sich natürlich, wenn die Henne viele Eier legt, damit man sie dann essen kann. Dass die Henne eigentlich Eier legt, um eine Familie zu gründen, damit sie sozusagen Nachwuchs hat und dass dort auch Küken draus schlüpfen sollen, das bleibt halt gänzlich unbeachtet und das sehen wir halt ganz klar als eigentlich nicht für die Henne tragbar.
Ihre Alternative ist also vegane Schoko-Eier kaufen und verstecken. Die kann man ja schließlich auch nutzen und damit eine Freude machen, tierleidfrei, wie sie sagt.
Mhm. Und wer rettet den Schmunzelhasen? Ostern ohne Ostereier, für wen das gar nicht geht, der sollte dann zumindest Bio-Eier kaufen und selbst färben. Das sagt meine Kollegin Insa van der Berg. Vielen herzlichen Dank.
Gerne.
Green Radio, Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.
Dritte Stunde hat begonnen. Noch eine Stunde bin ich hier und wir haben tolle Themen mit dabei. Wir werden gleich über die neuen Kinofilme sprechen. Fat Tony werde ich gleich noch anrufen und es geht noch um einiges mehr, aber das verrate ich jetzt noch nicht, weil sonst schalten jetzt alle weg. Nein, oder dann ist keine Überraschung mehr. So machen wir das. Jetzt erstmal wieder Musik. Rufus mit Inner Blue.
Die Kinotipps bei Detektor FM mit Anna Wollner.
Ich muss ja sagen, bei mir ist es im Moment so, alle Filme, die ich mir vornehme, die ich mir unbedingt anschauen möchte, schaffe ich nicht. Ne? Also Zoolander 2 ist, glaube ich, schon nicht mal mehr im Kino. Der neue Sacha Baron Cohen Film ist so gefloppt, dass er wahrscheinlich auch nur noch zwei Wochen zu sehen sein wird. Ja, Zoomania von letzter Woche muss ich unbedingt, aber ich glaube, der ist so erfolgreich, den werde ich schon noch schaffen. Aber jetzt, es wird wieder Zeit, drei Filme vorzustellen, die ich nicht anschauen werde, weil ich es nicht schaffe. Und zwar haben wir da ein lang erweitertes Animationsabenteuer, Kung Fu Panda 3, der dystopische Science-Fiction-Film Die Bestimmung und das Oscar-prämierte Drama Raum. Welche Filme sich auch bei diesem fantastischen Wetter lohnen, weiß unsere Kinoexpertin Anna Wollner. Grüß dich, Anna.
Hallo.
Ja, letztens warst du ganz begeistert vom Disney-Film Zoomania. Heute geht's in Kung Fu Panda 3 wieder um tierische Abenteuer. Kann DreamWorks mit Disney mithalten?
Nee, und das ist tatsächlich, war ich richtig, ja, enttäuscht ist vielleicht zu hoch gegriffen, weil was will man von einem, in Anführungsstrichen, Kinderanimationsfilm, der die dritte Runde geht, erwarten? Den ersten Kung Fu Panda mit diesem übergewichtigen Panda-Bären Po, der am liebsten isst und dann Drachenmeister wird und Kung Fu macht, also eine Mischung, die jetzt Panda-Bären nicht unbedingt auszeichnen, den fand ich noch richtig lustig.
Fand ich auch.
Der zweite ging auch, aber beim dritten haben sie es tatsächlich geschafft, im jetzt großen Finale, weil es wird wahrscheinlich keinen vierten Teil geben, hat zumindest Jack Black gesagt, nochmal mehr oder weniger die gleiche Geschichte zu erzählen, nur dass einfach alles noch viel größer und viel bombastischer ist, wie das ja bei Fortsetzungen immer so der Fall ist, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, ich habe das alles schon gesehen. Po muss ausziehen, um sein inneres Panda-Chi zu finden, um gegen einen Bösewicht zu bestehen, der alle Kung-Fu-Meister auslöschen will und auch schon alle ins Reich der Toten geholt hat, bis eben auf Po. Was so ein bisschen charmant ist an der ganzen Geschichte, ist, dass Po auf seinen richtigen Vater trifft. Der hat in den ersten beiden Filmen ja diesen Adoptivvater, Mr. Gans, der ihm dann irgendwann mal gesagt hat, dass Po nicht sein leiblicher Sohn ist, was den ziemlich von den Pandasocken gehauen hat. Und diese Dreierkombination jetzt aus leiblichem Vater, einem Panda-Bären, dem eifersüchtigen Adoptionsvater in Form einer Gans und Po, der nun überhaupt nicht mehr weiß, wo er hingehört, das ist eigentlich das, was so ein bisschen den Charme des Films ausmacht. So der einzige Grund, warum man sich wirklich angucken könnte, vielleicht auch, wenn man irgendwie Kinder in der Nähe hat, die im Kung-Fu-Panda-ähnlichen Alter sind. Von der Animation hat mich der Film nicht so wirklich von den Socken gehauen. Das ist natürlich alles gut, aber sowas bahnbrechend Neues, innovativ, politisch Krasses wie Zoomania ist Kung-Fu-Panda 3 bei weitem nicht.
Das ist halt wie das richtige Leben ist das einfach praktisch mit dieser Patchwork-Familie. Das ist schön, dass es in Hollywood auch angekommen ist mittlerweile. Schön. Aber der zweite Film, der wurde auch lang ersehnt. Allegiant, der ist der vorletzte Teil von der Buchtrilogie Die Bestimmung. Beim letzten Teil warst du nicht so begeistert. Wie hat dir denn jetzt der neue Film gefallen?
Es geht weiter bergab mit der Bestimmungstrilogie. Die hat ja so ein bisschen versucht, auf den Spuren von Panem zu wandeln, also ähnlich erfolgreich zu werden. Shailene Woodley, so ein bisschen ein Abklatsch von Jennifer Lawrence und auch die Hauptfigur hier, Triss, die unbestimmt ist und sich in diesem faschistoiden System, was sie in Teil 1 und 2 zum Fall bringt, behauptet, die hier jetzt im dystopischen Chicago vor der Wahl steht, die Mauern zu verlassen und in das Ödland dahinter zu kommen, zusammen mit ihren besten Freunden, ihrem Bruder und so ein paar Leuten, die sie eigentlich nicht so richtig mag. Also dieses klassische Jugendbuchschema, sie müssen raus, laufen ein bisschen durch so eine alte Star Trek-Kulisse mit Greenscreen, sieht total scheiße aus, wie der Rest des Films im Übrigen auch. Und was macht man, wenn man gerade ein faschistoides System gestürzt hat und keinem mehr vertrauen kann? Der erstbeste Mann, der dahergelaufen kommt und irgendwas von einer ganz tollen Idee faselt, dem vertraut man wieder und schmeißt sich dem nächsten Arschloch an den Hals. Das macht sie hier und ja, alle anderen Charaktere stehen eigentlich dumm rum. Es entwickelt sich keiner weiter in diesem Film. Es ist wirklich ein auf der Stelle treten par excellence, so dass ich rauskam aus dem Film und null Bock hatte auf den vierten Teil, der, glaube ich, nächstes Jahr ins Kino kommt.
Genau, das ist ja auch so wie bei Tribute von Panem, das letzte Buch wird in zwei Teile geteilt.
Genau, um nochmal ordentlich Kasse zu machen, aber diesem Film kann man eigentlich nur wünschen, dass er floppt, weil das, was man hier geboten bekommt, ist eigentlich selbst für eine Jugendbuchverfilmung eine Beleidigung.
Gut, dass wir noch einen dritten Film haben. Es startet ja auch das preisgekrönte Drama Raum. Die Thematik ist sehr bedrückend, denn es geht um die Beziehung zwischen Mutter und Sohn, die gemeinsam auf 9 Quadratmeter eingesperrt sind. Wird das Anschauen dadurch sehr unbehaglich?
Es ist ein, schon so ein klaustrophobisches Unbehagen da, vor allem in der ersten halben Stunde. Und ich werde jetzt ein bisschen was über den Film erzählen, aber ich werde wirklich nicht spoilern, denn alles, was ich erzähle, das sieht man auch schon im Trailer. Und den Trailer haben, glaube ich, mittlerweile alle gesehen, weil er seit Wochen und Monaten im Kino läuft. Es geht natürlich darum, dass Mutter und Sohn in diesem Raum gefangen sind, dass sie sich da ihr eigenes Leben eingerichtet haben. Der Film beginnt fast schon märchenhaft, wie Jack, dieser fünfjährige Junge, der noch nie in seinem Leben etwas anderes gesehen hat als dieser Raum, weil er wirklich in diesem Raum auf die Welt kam. Das Produkt einer Vergewaltigung oder einer jahrelangen Vergewaltigung, der Hauptfigur von Brie Larson gespielt, die Joy heißt, von Jack immer nur Ma genannt wird, die mit 17 von der Straße weggecasht wurde von einem Mann, Old Nick, wie sie ihn im Film nennen, und eben in dieser Hütte, in dieser Gartenlaube gehalten wird und dort eben auch Jack bekommt, der nichts kennt außer ihre Erzählungen. Und je älter er wird, desto klarer wird ihr, dass sie irgendwann ihm erzählen muss, dass es mehr gibt als diese 9 Quadratmeter, und das macht sie mit der Alice im Wunderland-Allegorie, dass Alice also auch nicht immer schon im Kaninchenbau war, sondern es ein Leben davor gab und ein Leben außerhalb. Und dann gelingt den beiden auf spektakuläre Art und Weise die Flucht, denn es geht eben nicht nur darum, wie es ist, eingesperrt zu sein, sondern es geht auch darum, danach, also dieses wieder in die Gesellschaft integrieren. Sie war 7 Jahre weg, Jack hat entdeckt wirklich das Leben draußen. Der weiß überhaupt nicht, was er mit Legosteinen machen soll, weil er das vorher noch nie gesehen hat. Die Eltern, die sich wieder an ihre entfremdete Tochter gewöhnen müssen, die damit klarkommen müssen, dass sie ein Kind hat, was von ihrem Vergewaltiger ist, letztendlich auch wie die Medien damit umgehen. Und der Film lebt in erster Linie von der Beziehung zwischen Brie Larson und Jacob Tremblay, also dem Mutter und Sohn. Die sind nicht nur Mutter und Sohn, die sind auch so ein bisschen Komplizen im Geiste. Es ist eigentlich auch so ein Buddy-Film. Die sind beste Freunde. Und wie die beiden es schaffen, draußen wieder zu überleben, das ist echt, dass man, obwohl es so ein ernstes Thema ist und man mit einer Gänsehaut aus dem Kino kommt, auch so ein bisschen lebensbejahend und absolut ehrlich. Also für mich ein Film, erstmal die Oscar-Auszeichnung für Brie Larson absolut gerechtfertigt. Jacob Tremblay hätte eigentlich auch einen verdient. Das ist ein Kinderdarsteller. Wenn der mal groß wird und weiter so spielt, das könnte eine ganz große Nummer werden. Und dieser Film, Raum oder Ruhm, wie er im Original heißt, das ist wirklich so ein Highlight. Auch wenn du nicht oft ins Kino gehst, lass den Sacha Baron Cohen-Film einfach weg, lass Zoolander 2 weg und geh einfach in den Raum. Damit machst du nichts verkehrt.
Ja, alles klar, dann weiß ich ja Bescheid. Es ist ja auch nicht so, dass ich die nicht gucken wollen würde, auch die durchaus Nicht-Blockbuster-Filme, aber ich komme einfach nicht dazu. Aber diesmal gebe ich mir Mühe. Findest du auch, man muss es im Kino sehen? Weil es dann noch besser wirkt?
Ja, weil es dann einfach noch bedrückender wirkt, weil du auch am Anfang ja natürlich das Gefühl hast, mit eingesperrt zu sein in dem Raum. Und das Besondere ist auch, dass die Kamera immer auf Augenhöhe von Jack ist und eigentlich mit Jack zusammen die Welt draußen entdeckt und wir so ein bisschen dann auch zum Komplizen von Jack werden, weil wir mit ihm zusammen mit die Welt entdecken und das für uns eigentlich auch so eine Reinkarnation dann im Kino wird.
Super. Zwei Fortsetzungen und eine Neuentdeckung hat das Kino diese Woche zu bieten. Sowohl für Tierliebhaber, Fans von Buchadaptionen, als auch für Zuschauer, die sich nicht von Tabuthemen abhalten lassen. Diese Woche ist für jeden was dabei. Das hat mir jetzt auch Anna Wollner genauer verraten, welchen Film man sich auf jeden Fall anschauen sollte. Vielen herzlichen Dank, Anna.
Gern geschehen.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören. Im Netz auf detektor.fm.
Ja, das ist die letzte halbe Stunde von der Tag hier auf Detektor FM mit mir, mit dem Rainer. Und ich hatte mir einen Gesprächspartner gewünscht für diese Sendung im Vorfeld. Und da habe ich gesagt, ich würde gerne mit Fettoni telefonieren, weil er wahrscheinlich nicht in Leipzig gerade ist. Und das werden wir gleich machen. Und als Einstimmung darauf werden wir noch ein bisschen Musik hören. Aber nicht, das wird zu naheliegen von Fettoni, das machen wir danach. Jetzt kommt die Antilopen Gang mit Das Leben eines Rappers.
Ich bin ein Mann wie ein Schluck Wasser, mit leichtem Silberblick, ein bisschen unbeholfen, nur dabei statt mittendrin. Ich fühle mich oft verloren und langweile mich schnell, ich schäme mich für alles, doch kann mich gut verstellen.
Die Trompeten von Mexiko. Die Antilopengang. Das ist einer meiner Lieblingssongs, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Leben eines Rappers. Und ist das Leben wirklich so? Fettoni, du bist jetzt am Telefon. Grüß dich.
Yo.
Siehst du dein Leben auch so, wie das da beschrieben wird?
Song, ich mag den Song auch sehr gerne. Und da ist auf jeden Fall was dran. Also ich glaube, man muss da nicht mitmachen. Man kann sich dem auch entziehen. Aber gibt so Menschen, von denen da auch teilweise die Rede ist, die sind halt auch Rapper oder treiben sich in der Szene rum und du wirst da vielleicht manchmal unfreiwillig mit reingezogen in so ein komisches Gewaltgehabe oder so.
Ja.
Und das ist natürlich gut, wenn man Türsteherkreise kennt, die einen, die deine Feinde zu Gemüse pürieren, wie Danger Dan sagt.
Ja, sagt er sehr, sehr schön.
Ja.
Wann hast du dich das letzte Mal geschlägert?
Boah. weiß ich nicht. Wahrscheinlich, vergesse ich gerade was? Nee, keine Ahnung. wahrscheinlich in der 6. Klasse in der Hauptschule oder so. Ich wurde irgendwann mal wieder geschlagen vor ein paar Jahren irgendwann im Silvester.
Ja,
wurde so ein Typ auf die Nase gehauen. Ich hatte Nasenbluten dann.
Oh.
Aber ich bin noch nicht der Typ, der dann so zurückhaut.
Ich auch. Ich habe da viel zu viel Respekt, wenn man dann wieder anfängt dann danach. Aber
ja, voll. Das ist voll unmännlich von uns.
Total. Aber cool. Das ist die neue Generation von uns Männern. Ja, wir sind nämlich nicht mehr so.
Ja,
genau. Wie geht's dir übrigens gerade?
Gut.
Ja?
Geht's gut. Ich bin hier. Ich laufe hier gerade in der Hauptstadt am Hauptbahnhof rum.
In Berlin.
Ich glaube manchmal.
Mhm.
Ja, also fast bei euch in die Ecke. Leider nicht geschafft nach Leipzig heute.
Ja, macht ja nichts. Ist ja auch gut für den ökologischen Fußabdruck. Dafür gibt's ja auch schon diese moderne Erfindung Telefon. Und das Letzte, was man von dir gesehen hat, ist ein paar Tage alt. Und zwar das Musikvideo German Angst, Use You, hat bei YouTube, und da bist du mit dabei. Du spielst einen AfD-Politiker.
Ja, genau. Also du hast mir das Konzept damals so erklärt, du spielst die German Angst. Ich hab's bis heute nicht ganz verstanden, aber ich finde es ganz cool geworden.
Ja, ich finde es auch ein sehr, sehr gelungenes Video. Wenn wir gerade schon, wir hatten heute auch schon das große Thema, auch was die Wahlerfolge der AfD bei den Landtagswahlen angeht mit Monchi von Feine Sahne Fischfilet. Wie hast du das Ganze so betrachtet und beobachtet die letzten Tage?
Du meinst wie, also im Sinne von wie ich das so empfinde, oder?
Ja. Warst du überrascht?
Ich hatte so ein bisschen Hoffnung irgendwie. Ich weiß nicht, ich dachte irgendwie nach der Wahl in Hessen, dass es, da ging ja so ein bisschen, also da war, da hieß es ja vor allem, dass die Nichtwähler so ein bisschen mit dran schuld seien. Und dann habe ich so gedacht, naja, vielleicht gehen jetzt alle wählen, und weil sie das verhindern wollen in ihrem Bundesland. Und dann war es halt leider doch nicht so. Also,
ja?
Ja, also bei Sachsen-Anhalt war ich nicht so sehr überrascht, aber zum Beispiel Baden-Württemberg ist schon auch hoch. Das Ergebnis.
Findest du eigentlich, dass wir das aber vielleicht überdramatisieren, weil ja doch über 85% die AfD ja nicht gewählt haben?
Nee, finde ich überhaupt nicht, weil das gab es in Deutschland so noch nie seit der Nachkriegszeit. Und ich finde, dass man das schon sehr ernst nehmen sollte.
Ja.
Also ich finde, was ich irgendwie nicht verstehe, ich kenne schon viele Leute, die das so relativieren, die auch sagen, ach, es geht bald schnell rein vorbei und so. Und ich will jetzt auch nicht so hysterisch sein und so sagen, ich habe so viel Angst vor diesen Menschen oder so. Aber ich weiß auch nicht, ob man einfach, ob es einfach vorbeigeht, wenn man jetzt irgendwie abwartet oder so. Also ich habe jetzt auch keinen, jetzt nicht den Masterplan, ich sage jetzt auch nicht gleich, ich gehe in den bewaffneten Widerstand direkt oder so. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, ja, lass mal einfach, geht schon weg von alleine, lass uns einfach nicht drüber reden.
Nee, ich glaube, alleine geht es auch nicht weg, aber man merkt aber auch, was man früher vom Punk kannte, dass der Hip-Hop auch wieder politischer wird.
Ja, das ist ja, ich weiß gar nicht, ob er unbedingt politischer wird oder ob es in so einer Zeit dann auch der politische Rap irgendwie auch, sag ich mal, mehr Aufmerksamkeit bekommt, weil es einfach wichtiger ist. Ich glaube, es gab schon immer politischen Rap. Naja, aber natürlich, klar, dieses Ding von Echo, was er gerade rausgehauen hat, Echo Fresh, ist natürlich, wenn es so eindeutig wird oder wenn eine Zeit so krass ist, dass man irgendwie, dass es eigentlich alles so verschiebt, dass man irgendwie das Gefühl hat, die Teile der CDU sind irgendwie gar nicht mal mehr so weit weg von linken Themen, so gefühlt jetzt übertrieben, dann wird natürlich alles politischer. Dann wird die ganze Gesellschaft mehr politisiert und Rap ist ja auch nur ein Teil der Gesellschaft und ein Spiegel der Gesellschaft, bla bla bla, aber ist ja so. Also, und genau deswegen glaube ich, ist das natürlich wichtig. Es hat ja auch aus einer zynischen Sichtweise, habe ich neulich gedacht, ist es ja auch irgendwie ganz gut, weil es gibt ja zum Beispiel so Autoren oder Dramatiker oder so in der DDR, die hatten ja auch immer einen Feind, gegen die sie schreiben. Und als es dann das System zusammenbrach in der DDR, gab es so Leute, die konnten nichts mehr machen. Da gab es auch Kabarettisten, die wussten nicht mehr, die haben dann aufgehört. Die Karriere war vorbei. weil für die war immer ganz klar, wer der Feind ist, und Kritik zu äußern war auch immer ganz, ganz einfach, weil ganz versteckte Kritik war da schon ganz krass. Und kannst du mir noch folgen oder
nicht? Ja. Nein, super, ja. Nein, rede.
Genau, und da habe ich mir so gedacht, das ist ein bisschen zynisch, aber so ein bisschen so, naja, jetzt hat man wenigstens ganz klare Feinde als Künstler. Und so im Moment finde ich, sehen vielleicht andere anders, aber im Moment finde ich, kann es nicht genug solche Statements geben oder solche Songs oder, ja, oder Sätze oder so. Deswegen finde ich, gibt es da noch lange noch nicht genug oder so, auch gerade nicht von Rap, von der Rap-Seite. Da gibt es natürlich die ganz, ganz, ganz großen Rapper, die haben ja alle noch nichts gesagt.
Das stimmt, aber es gibt ja auch noch Möglichkeiten, befürchte ich. Es war sicher nicht die letzte Landtagswahl und ich glaube also auch, das Thema wird sich nicht von alleine erledigen, da glaube ich auch nicht.
Aber ich möchte nochmal dazu sagen, ich wünsche mir jetzt nicht, dass die erfolgreicher werden, damit dann Künstler was zu sagen haben. Das ist nicht Quatsch.
Nein.
Das meint ja auch, das ist eine zynisch, das wäre zu zynisch.
Das wäre zu krass, ja.
So, ja, genau.
Das ist,
also das war ja mit dem Juse-Video auch so, das Juse-View-Video kam am Montag raus. Am Sonntag waren die Wahlen und natürlich hat man sich so gedacht, naja, wenn die jetzt erfolgreich sind am Sonntag, dann muss das Video bestimmt am nächsten Tag öfter geteilt werden. Aber man hofft natürlich trotzdem nicht, dass irgendwelche Nazis erfolgreicher sind bei den Wahlen.
Definitiv, ja. Wahrscheinlich haben auch US-Rapper im Moment ziemlich viel zu tun, wenn Donald Trump demnächst dann Präsident wird.
Genau. Ah, boah, aber mal den Teufel nicht.
Ja, aber es
ist. Aber das war ja jetzt schon, das ist doch irgendwie Mac Miller hat doch in irgendeiner Tonight-Show schon. Genau, Mac Miller ist ja wirklich kein politischer Rapper. Das ist ja ein gutes Beispiel auch wieder. Das ist eigentlich wie bei Echo ähnlich. Das ist ja auch eigentlich jetzt kein Künstler, wo man sagt, ja, das ist ein politischer Künstler.
Nee, überhaupt nicht.
Mac Miller genauso wenig. Und klar, wenn man dann aber so einen krassen Typen da irgendwie vorgesetzt bekommt.
Ist aber auch fast schon zu einfach, wenn wir jetzt Donald Trump anschauen. Aber
ja,
das ist, da können wir ja leider auch nicht viel dafür oder dagegen tun. Das ist zu weit weg. Aber du bist auf Tour, jetzt gleich wieder im April.
Ja, genau.
Eine
genau.
ausführliche Tour durch ganz Deutschland.
Ja, die erste Fettoni-Headliner-Tour, wie man so sagt.
Bist du aufgeregt?
Der war immer nur Vorgruppe. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Auch ehrlich gesagt, weil ich, wenn man dann so Headliner, das muss man voll lang spielen. Ich gehe jetzt immer joggen. Ich habe ein bisschen Angst vor der konditionellen Herausforderung.
Wie lange möchtest du spielen? 1,5 Stunden?
Ja.
Schon, oder?
Aber ich bin halt alleine auf der Bühne und so, also ohne einen anderen Rapper, nur mit dem DJ, und das ist schon. Normalerweise hüpft sich sehr viel rum, wenn ich eine Stunde spiele oder so, und da muss man sich vielleicht ein bisschen zurückhalten.
Ja, du hast mal im Interview mit laut.de im November gesagt, ich bin noch weit entfernt von den Konzerten, die ich gerne spielen möchte. Was?
Im November?
Ja, das hast du im November bei laut.de gesagt.
Krass.
Ja, was hast du versucht, wie nah kommst du ran an die Konzerte, die du gerne spielen möchtest?
Also ehrlich gesagt, bin ich gerade ziemlich nah an den Konzerten, die ich spielen möchte, weil... Ich sag mal so, ich war ja mit Fettes Brote auf Tournee, da haben wir es ja auch mal gesehen.
Da haben wir uns in München gesehen, ja.
Genau. Ich sag mal, da habe ich auf jeden Fall für mich auch gelernt, das ist mir zu groß. Also ich muss nicht vor 5.000 bis 10.000 Leuten spielen. Was ich damals meinte, war glaube ich so 500 Leute. Und auf der Tour ist es auf jeden Fall schon, dass schon Locations auch schon, wie sagt man, hochverlegt wurden. Also Konzerte in Städten. Wir haben eigentlich kleinere Clubs, so 200er Clubs war unser Plan. Damit war ich auch schon total glücklich. Und jetzt aber schon in Hamburg auf jeden Fall war das dann gleich voll und jetzt sind wir dann im größeren Club. Und ich glaube, das ist mit einer anderen Stadt auch schon so. Vielleicht ist es aber auch noch nicht offiziell, keine Ahnung. Aber es läuft auf jeden Fall ganz, also es läuft auf, ich find ja so 500er Hallen super, will ich eigentlich sagen. Es gibt ja so einen Musikersatz, ab 500 kommen die Idioten, aber das weiß ich noch nicht. Das guck ich mal, ob es stimmt.
Ja, ich war ja auch da beim Fettes Brot-Konzert in München.
Ja, von
ist wohl was Wahres dran, ist klar.
Ja.
Nee, aber ich wünsche dir auf jeden Fall bei dieser Tour ganz, 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 ganz viel Spaß. Das darf man ja nicht, also du trainierst, klar, um das durchzustehen, aber man darf den Spaß ja auch nicht vergessen.
Nee, es macht ja auch Spaß. Ich denke mir auch gerade eine Show aus, das macht ja auch Spaß.
Was ist mit der Schauspielerei? Währenddessen geht ja jetzt im Moment eigentlich gar nichts, oder?
Nee, also mit Theater habe ich gerade mehr oder weniger aufgehört und es ist ja irgendwie so, da ist man so ein bisschen passiv, man hat das nicht so sehr in der Hand, habe ich das Gefühl. Also wenn jetzt jemand die Use You ankommt, ein guter Freund, der sagt, spiel die Hauptrolle in meinem Video, das ist ja cool oder so, aber wenn, also ich kann da nur sagen, liebe Caster in Deutschland,
ja,
setz mich halt mal mit was Geilem oder so.
Warst du nicht neulich Polizeiruf oder irgendwo zu sehen? Soko? Was war denn
Soko,
das?
Ja,
Soko.
Ja.
Aber dafür ist natürlich keine Zeit, wenn du so viel unterwegs bist mit dem neuen Album. Aber
hat gerade Priorität, aber ja auch nicht für immer.
Natürlich.
Ich bin ja ein vielgleisiger Typ.
Das bist du. Und du bist hart im Nehmen, weil ich muss es noch abschließend auch erwähnen, du warst ja im Theater in Augsburg viele Jahre. Ja, ich komme ja aus Augsburg und ich weiß, was da für Aufführungen manchmal im Stadttheater stattfanden. Und deswegen, da gehört schon auf jeden Fall viel Durchhaltevermögen und Courage dazu, dort das zu machen.
Theater ist generell schwierig. Also als Schauspieler, da muss man durch. Ich glaube, es ist fast egal, ob es in Berlin oder in der Kleinstadt ist, weil im Endeffekt kannst du immer, wenn du kein Superstar bist, dann musst du halt auch in erster Linie bist du der Typ, dem gesagt wird, geh von links nach rechts, zieh dir an einer Stelle die Hose runter und dann sag den Satz mal ein bisschen lauter, so ungefähr.
Genau so habe ich Augsburg in Erinnerung, ja genau.
Ganz genau, und das ist teilweise ein bisschen deprimierend, aber es ist auch vorbei jetzt und man lernt vielleicht auch was, weiß ich noch nicht. Vielleicht sage ich in ein paar Jahren, boah, ich habe voll viel gelernt.
Bestimmt.
Bestimmt.
Ich bin gespannt, was wir von deinen Theatererfahrungen auf der Bühne jetzt bei der Tour dann erleben dürfen.
Ja, da
ob du auch von links nach rechts mit Hose runter. Augsburg war ja auch gerne die Nazi-Uniform noch mit dabei und irgendjemand, der dann irgendwie die Kirche kritisiert. Das gab's alles. Ich hoffe, du wirst einfach mehr Spaß auf Tour haben. Ich sag mal herzlichen Dank, ne?
Danke dir und euch.
Ja, und wir spielen jetzt noch einen Song von dir und zwar Schlafentzug.
Geil.
Liebe Grüße nach Berlin. Für Tony geht unbedingt alle auf die Tour.
Liebe Grüße. Ich bin ja auch in Leipzig, glaube ich, bei euch dann.
Ja,
ich weiß, ich starte nicht auswendig. Ich bin kein Profi.
Tschüss. Ciao, für Tony.
Ziemlich oft verfällt man seinen Marken. Halb so wild, bleib gechillt. Cypress Hill, yeah.
Es gibt auf der Erde mehr Menschen mit einem Handy als Menschen mit Zugang zu sauberem Wasser. Das liegt nicht nur an der Menge des vorhandenen Wassers, sondern oft auch an der Wasserqualität. Warum die Qualität so schlecht ist, ist selten bekannt. Es fehlt schlicht an Daten. Denn nicht in jedem Land werden wie selbstverständlich Wasserproben analysiert. Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen plant daher eine große Studie, das sogenannte World Water Quality Assessment. Ziel ist es, weltweit Informationen über die Qualität des Süßwassers zu gewinnen. Mit der Vorbereitung dieser Studie haben die Vereinten Nationen das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung beauftragt.
Wasser ist eine Lebensgrundlage, die für uns in Deutschland heute vollkommen selbstverständlich ist. Unser Leitungswasser ist eines der saubersten der Welt. Seen laden im Sommer zum Baden ein. Und die Flüsse erlauben Wassersport, obwohl sie industriell genutzt werden. Dabei war zum Beispiel auch der Rhein einmal eine fürchterliche Kloake. Und das ist noch gar nicht mal so lange her.
Der Rhein ist nach dem Zweiten Weltkrieg einer der am stärksten verschmutzten Flüsse weltweit gewesen. Mit allen Konsequenzen. Das ist eine Art von Gewässerverschmutzung, die wir heute zum Beispiel in China in den schlimmsten Fällen sehen.
Dietrich Borchardt leitet das Department für Aquatische Ökosystemanalyse am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung UFZ. Bei Borchardt laufen zurzeit fast alle Gewässerdaten der Welt zusammen. Über den Rhein wissen die Forscher zum Beispiel ziemlich viel. Die Wasserqualität wird beständig gemessen und kontrolliert. Immerhin leben Millionen Menschen am und vom Fluss. Für die Niederlande ist er eine wichtige Trinkwasserquelle. Doch wie sieht das aus im Rest der Welt? Für viele Regionen der Erde liegen nur wenige oder überhaupt keine Daten vor, sagt Borchardt.
In Afrika, in Flussgebieten, haben wir vielleicht, bezogen auf die Messstationen, die vorhanden sind, ein Fünfzigstel der Informationen, die wir hier bei uns haben. Das heißt, wir haben wirklich diese große Herausforderung, überhaupt erstmal zu wissen, wie viel Wasser ist da und wie es um die Qualität tatsächlich bestellt ist.
Die Daten sammeln die Forscher vom UFZ derzeit für das Umweltprogramm der Vereinten Nationen UNEP. Das UNEP sucht Klarheit über die Wassermengen und vor allem die Wasserqualität auf der ganzen Erde. Denn viele Menschen haben noch immer keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser und auch Ökosysteme sind durch verschmutztes Wasser bedroht. Um Ursachen zu verstehen und beseitigen zu können, plant das UNEP eine große Studie, das World Water Quality Assessment. Weltweit soll dabei die Qualität von Gewässersystemen erfasst und bewertet werden. Bislang war die Datenlage dazu aber unüberblickbar, besonders zur Qualität des Wassers. Denn die Frage nach der Wasserqualität ist sehr komplex, sagt Borchardt.
Welche Inhaltsstoffe sind da drin? Das ist eben sehr viel mehr als H2O. Es gibt unendlich viele Wasserinhaltsstoffe, die auch noch alle unterschiedliche Bedeutung für den Menschen haben. Sie können Nährstoffe sein, sie können aber eben auch Schadstoffe sein.
Natürlich konnten die Forscher nicht persönlich in alle Flüsse und Seen dieser Erde steigen, um dort Proben zu entnehmen. Die erste Aufgabe war daher die Sichtung der vorhandenen Daten und Datenbanken. Mit diesen Daten haben die Gewässerforscher Modelle entwickelt, mit deren Hilfe sie die bestehenden Daten prüfen und erweitern können. Das war viel methodisches Neuland. Denn was für Daten zieht man heran, um Gewässermodelle zu erstellen? Gibt es in der Nähe Industrie? Woher kommen die Zuflüsse? Wie wird dort Landwirtschaft betrieben? Auch Satellitendaten haben die Forscher hinzugezogen. Wie kann die Fernerkundung der Zukunft aussehen?
Es gibt einige Inhaltsstoffe im Wasser und das hat mit unserem Thema Wasserqualität zu tun, die man auch aus Satellitensignalen herauslesen kann. Also wie hoch ist der Algengehalt, wie viel Chlorophyll ist da drin, ist das Wasser getrübt, also sind da Schwebstoffe drin, wenn ja, wie viele?
Die Wissenschaftler am UFZ haben gewissermaßen eine neue Disziplin entwickelt, die Weltwasserforschung. Über die weltweite Wassersituation selbst können Sie schon jetzt einige konkrete Aussagen treffen. Gerade die Situation in Afrika, Südamerika und Asien hat die Forscher überrascht.
Wir haben auch noch viele Gewässerstrecken, die heute noch weitestgehend unbelastet sind und eine gute bis sehr gute zum Teil Wasserqualität aufweisen. Das zu sehen, wie groß eigentlich auch dieser Anteil noch ist, war für mich in den Dimensionen, in denen wir das festgestellt haben, schon eine Überraschung.
Aber auch Probleme existieren und sie nehmen zu. Die Wasserqualität hat sich in den vergangenen 20 Jahren global gesehen verschlechtert. Das hängt vor allem mit veränderten Lebensbedingungen zusammen, sagt Borchardt.
Man hat zwar Trinkwasserversorgung geschaffen, man hat auch Leute an Kanalisationen angeschlossen und dadurch wichtige hygienische Probleme gelöst, aber man hat dadurch Abwasserbelastungen in die Gewässer verlagert, die vor 20 oder 30 Jahren noch nicht da waren.
Es fehlen die Kreisläufe, die das Wasser wieder aufbereiten, wieder verwendbar machen. Die Verstädterung beschleunigt das Problem, ebenso neue Verfahren in der Landwirtschaft. Die Probleme sind eigentlich bekannt. Viele Teile der Welt beginnen gerade Fehler zu wiederholen, die Europa inzwischen korrigiert hat. Auch der Rhein wurde zunächst genutzt, ohne Sorge um die Aufbereitung des Wassers. Aber man hat gelernt aus den Fehlern. In Europa wurde die Internationale Kommission zum Schutz des Rheins gegründet. 7 der 9 Anrainerstaaten sind daran beteiligt. Denn Flüsse machen nicht an Staatsgrenzen Halt oder werden dort plötzlich wieder sauber. Das birgt aber auch eine große Chance, sagt Borchardt. Für den Gewässerforscher war das Rheinschutzprogramm ein wesentlicher Schritt zur europäischen Einigung. Immerhin mussten Länder kooperieren, die noch vor wenigen Jahren Krieg gegeneinander geführt hatten, darunter Deutschland und Frankreich.
Ja, es gibt einerseits scharfe Konflikte, einschließlich des Potenzials kriegerischer Auseinandersetzungen. Die sind aber die Ausnahme im Vergleich zu den kooperationsstiftenden Fällen.
Auch als Grundlage für länderübergreifende Kooperationen sind objektive Daten wichtig. Sonst verlieren sich die Diskussionen oft in gegenseitigen Schuldzuweisungen. Jeder zweifelt an den Daten der anderen. Die Ursachen von Knappheit und Verschmutzung lassen sich so schwer ermitteln. Das Beispiel Rhein zeigt, dass es funktionieren kann. Heute wird der Rhein von allen Anrainerstaaten intensiv genutzt. Der Fluss trägt zur Wertschöpfung von 9 Ländern bei. Lachse schwimmen wieder bis in den Oberrhein. Der Bodensee ist sauber. Und selbst die Niederlande können nach 900 Kilometern Flusslauf noch ihr Trinkwasser aus dem Fluss gewinnen. Wenn die Forscher auch andere Wassersysteme ähnlich gut verstehen, kann das auch in anderen Regionen funktionieren. Die wirtschaftliche Nutzung muss dem Umweltschutz nicht entgegenstehen. Dietrich Borchardt sieht in den Daten der Vorstudie vor allem eins: gute Chancen.
Das war ein Bericht von Mike Sattler über die weltweite Süßwasserversorgung. Er hat mit Dietrich Borchardt vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung gesprochen.
Das Forschungsquartett in Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung.
So, und jetzt muss ich mich mal einmischen, Rainer, an dieser Stelle.
Chefsache.
Richtig. Denn es ist Zeit, sich zu verabschieden. So langsam, aber sicher geht's dem Ende entgegen. Ich bin ein bisschen traurig, weil ich dachte, wir reden vielleicht auch über Videotext. Habe ich auf deiner Seite gesehen. Ich bin ein großer Videotext-Fan.
Ich auch.
Du offenbar auch.
Ja.
Wir haben nicht geredet über die Tätigkeit als Stadionsprecher der deutschen U15-Nationalmannschaft.
Ja.
Haben wir nicht geschafft. Ja. Augsburg haben wir ein bisschen angerissen.
Ja, FC Augsburg hätte noch stundenlang
hätte eine Rolle spielen müssen.
Ja.
Was wir auch nicht angesprochen haben, ist, dass du Platz 3 belegt hast bei den lustigsten 25 Fernsehmomenten Deutschlands bei RTL.
2009.
Zusammen mit dem Kollegen Pierre M. Krause.
Sehr guter Typ vom Südwestrundfunk. Wir haben uns zusammen betrunken im Fernsehen und ein Experiment daraus gemacht.
Wir haben auch nicht drüber gesprochen, dass du immer noch bei MySpace bist.
Ja,
ja, habe ich gesehen.
Auf, aber diese,
ich war auf MySpace.
Ja, aber diese neue
so zur Seite scrollen.
Nee, diese Kreise und so, das ist wie Google Plus, das macht einfach niemand.
Ja. Ich konnte dich auch nicht darauf ansprechen, dass du Oasis interviewt hast. Das ist für mich persönlich tatsächlich beachtenswert.
Nolan und ich sogar zweimal.
Och.
Ja, wir sind schon Best Buddies.
Da bin ich wirklich neidisch.
Wir haben über deutschen Hip-Hop gesprochen, weil er konnte nicht fassen, dass es deutschen Hip-Hop gibt.
Ja, das kann ich glauben. Ja. Aber ist er wirklich so sympathisch, wie man sich vorstellt? Ja. Noel ist schon ein cooler Typ.
Ja, immer schon. Ja. Also das erste Treffen war, glaube ich, 2004, 2005 rum oder so. Und wir haben ein Interview ewig drauf gewartet, war Southside Festival und dann direkt, hat Interview gegeben und ist direkt aus der Location raus auf die Bühne und hat angefangen zu spielen.
Wahnsinn.
Hat er extra für mich, nur für mich gemacht. Hat er auch gesagt, only for you, Rainer.
Und allerletztes, was ich vergessen habe und wir nicht besprechen konnten, war, dass du der große Mikado-Nacht-Champion geworden bist.
Zweimal sogar.
Das ist ja unfassbar.
Normalerweise wird man immer wieder eingeladen als Gewinner.
Aber dann nicht mehr.
Nee, komischerweise hat mich niemand angerufen, weil es war ihnen wohl nicht klar, dass wenn ich da bin, dass ich gewinne.
Wahnsinn. Mikado finde ich stark. Also es ist
eine absolute unterschätzt gesellschaftsspieltechnisch. Ja,
absolut, absolut. Ist ein bisschen wie Mau Mau.
Dann lass uns doch einfach verabreden wir uns halt auf nochmal.
Demnächst, irgendwann.
Ja, dann reden wir über all die Themen.
Würde mich freuen.
Dann kannst du ja auch die Fragen stellen und ich bin einfach nur da. Jetzt, ich dachte, ich muss arbeiten. Ich dachte, ich soll moderieren. Wir haben Themen. Da war ja überhaupt gar kein Platz mehr, dass wir irgendwie
ins Plaudern kommen.
Auch mal über mich sprechen. Ja, also dass ich auch mal von mir erzählen kann, weil ich bin ja auch ein voll interessanter Typ. Das vergessen viele.
Ja.
Ich habe viel erlebt in meinem Leben. Mhm. Ja, und ich teile auch gerne.
Ja.
Aber gut, da ist wohl keine Zeit mehr.
Naja, heute nicht.
Nee, heute
aber nicht. Vielleicht ein andermal. Ich sage an dieser Stelle für das gesamte Detektor FM Publikum Dankeschön, dass du hier warst, dass du uns durch diese 3 Stunden begleitet hast und wir gehen raus mit den Streets, Blinded by the Lights.
Ja, eines der besten Songs, die jemals geschrieben werden. Du kannst jetzt schon starten, weil das ist, glaube ich, das längste Intro aller Zeiten, oder?
Na, 13 Sekunden.
Das ist schon geschnitten.
Ist schon,
das,
da war der Gregor
das schon war, dran. Genau, das war bei uns beim Radio auch immer falsch dran gestanden, weil es dauert ja noch ewig, bis der anfängt eigentlich. Aber ich sage auch herzlichen Dank, schönen Abend und bis zum nächsten Mal irgendwo. Ich freue mich.
That's the one. Oi. How did he not find a baggie with his hand in my shoe? Way too close for me.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.